Wenn der brutale Sommer Pause macht, lacht das Läuferherz. Oder auch nicht. Oder man muss wieder in Urlaub fahren. Das machen wir ja am besten mit dem Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, wir haben ja letzte Woche wieder eine Menge Nachrichten bekommen auf die unterschiedlichsten Dinge, die wir ja logischerweise besprochen haben, von den Unwahrscheinlichkeitsgames, die ohne Dopingkontrollen auskommen wollen. Da haben wir eine sehr lange Mail bekommen, sehr nachdenkliche Mail, aber ich glaube, das müssen wir nochmal in einem extra Teil besprechen. Natürlich auch zu unserer Ankündigung, dass wir ein paar Tipps geben wollen für Sommertraining. Ja, ich habe den wichtigsten Tipp für alle, die mit Partner, Familie oder dergleichen mehr im Urlaub sind und trainieren wollen. Das ist der allerwichtigste Tipp, der kommt gleich. Und du hast auch ein paar Nachrichten gekriegt, oder? Zwei, drei.
Ja, eins, zwei, drei. Wirklich einige Nachrichten zu Tipps und Tricks, Training im Sommer, jetzt in Richtung Marathon, Rennen im Sommer, ne? Am Wochenende ist ja in Berlin auch wieder die Adidas Runner City Night am Samstag. Wir werden morgen tatsächlich auch nach Berlin fahren, das Ganze mit so ein bisschen Family-Wochenende verbinden. Und da ist es ja nun so, im Sommer gibt es ja durchaus auch Rennen, da können wir später mit unserem Gast auch noch drüber sprechen, die ja nun mal nicht morgen stattfinden, sondern teilweise eher gegen spät am Abend. Und bei der City Night ist es auch so, dass ja das 10-Kilometer-Rennen um 8.30 Uhr am Abend, glaube ich, gestartet wird. Das heißt, wie verbringt man den Tag vorher? Was isst man vorher noch? Und so weiter und so fort. Da gab es tatsächlich ein, zwei Fragen dazu. Und die können wir auf jeden Fall mal versuchen, noch ein bisschen aufzugreifen, weil der Anlass ja ganz gut passen würde. Ich weiß nicht, bei dir, Ralf, wenn du Triathlons logischerweise machst im Sommer, Mitteldistanzen etc., dann sind die natürlich einfach aufgrund der schieren Länge des sportlichen Events einfach natürlich immer morgen und irgendwie nicht in der Nacht oder am Abend. Das heißt, Frühstück ist natürlich vielleicht irgendwie intuitiver oder für den meisten Leuten irgendwie geläufiger. Man hat so seine Frühstücksroutine, wo man weiß, da verträgt man alles gut, das liegt jetzt nicht schwer im Magen und dann ein paar Stunden später ist nun mal ja dann auch das Rennen. Und bei so Sommerrennen, ganz früher auf der Bahn, ist das natürlich total üblich gewesen. Also wenn wir jetzt früher 5000 Meter auf der Bahn gerannt sind, beispielsweise die Klassiker Rennen in Belgien wie Heusden-Zolder oder sowas, da waren ja die Rennen teilweise um 9 oder um 9:30 am Abend. Das heißt, du hast erstmal irgendwie den ganzen Tag rumschlagen müssen, also gedanklich auch versuchen müssen, jetzt nicht den ganzen Tag auf Hochtouren nervös zu sein, gleichzeitig vernünftig zu essen, vor allem auch gut zu trinken, auch Elektrolyte schon mal aufzunehmen. Und dann, ja, bei mir war es eigentlich so, ich habe immer versucht, so circa 4 Stunden vorher nochmal eine richtige Mahlzeit zu essen. Also ich rede jetzt nicht von irgendwie einem Müsli-Riegel oder so, sondern nochmal irgendwie bei mir früher oder jetzt auch hier 10 Kilometer in Berlin, schon irgendwas Pasta-mäßiges, was du halt in der Stadt auch bekommst. Ne? Darf man jetzt auch nicht overengineeren. Du musst ja gucken, wo kriegst du um so eine Uhrzeit. Das wäre in dem Fall jetzt ja irgendwie Nachmittag um 4, 4:30. Wo findest du ein Restaurant, was zu der Zeit eine offene Küche hat und was, wo man weiß, da, damit fährt man gut. Und bei mir war das in solchen Situationen dann häufig tatsächlich irgendwie klassisch was Italienisches mit einer Tomatensauce oder irgendwas, was jetzt relativ easy im Magen liegt, sozusagen schnell verdaut ist. Und dann habe ich meistens so kurz vorm Warm-up, also wir haben ja trotzdem immer so dreiviertel Stunde, Stunde vorher und mit unserem Aufwärmprogramm begonnen, also ein bisschen einlaufen, Lauf, ABC, Schwunggymnastik und so weiter. Wir haben da ein bisschen Puffer eingeplant, weil als damals noch Profi sozusagen mussten wir ja meistens auch so 10, 15 Minuten vor dem offiziellen Startschuss schon dann in Richtung Startlinie uns bewegen, um auch nochmal für Fotos und Vorstellungen des Sprechers bereitzustehen. Und da habe ich dann meistens nochmal, da habe ich verschiedene Sachen experimentiert, manchmal so eine Art Riegel noch gegessen, habe ich auch gut vertragen. Die Morten-Gels sind auch super, keine Werbung, ich werde nicht von Morten gesponsert, aber die habe ich zumindest sehr gut vertragen. Gibt es auch bestimmt ganz viele andere tolle Geloptionen, die man natürlich vorher mal im Training am besten testen sollte von einer intensiveren Einheit. Und klar, ich hatte eigentlich bis zum Schluss oder kurz vorm Start noch immer irgendwie zumindest eine Wasserflasche noch in der Hand, um so ein bisschen, ich sag jetzt mal, dran zu nuckeln. Also ich habe da jetzt keine Unmengen mehr von Wasser in mich reingeschüttet vorm Start, aber man kennt das ja auch, wenn man nervös ist, wenn es heiß ist, wenn halt so ein typischer Sommerabend ist, dann finde ich, hat man da sehr schnell so einen trockenen Mund. Das habe ich immer als sehr unangenehm empfunden, vor allem auf den ersten 2 Kilometern. Danach ist einem wurscht, da hat man meistens andere Probleme, aber ich fand das immer sehr unangenehm, wenn du die ersten 2 Kilometer direkt mit so einem extrem trockenen Mund gestartet bist, wo die Zunge gefühlt am Gaumen geklebt hat. Das waren eigentlich so die Dinger, die ich eigentlich vor solchen Wettkämpfen gerne beachtet habe.
Also grundsätzlich ist ja sowieso das Thema Ernährung religiös behaftet, sag ich mal. Ja. Wenn du dann nicht zu Hause bist, ist das schon mal gleich doppelt schwierig, weil jeder, der eine spezielle Ernährungsroutine hat, muss sich das entweder selber mitnehmen, das machen viele, oder dann einfach kreativ sein, was natürlich auch schnell mal nach hinten losgehen kann, weil wenn du dann irgendwas hast, was du vielleicht doch nicht verträgst oder einfach viel länger im Magen liegt, als man sich das vielleicht vorstellt. Ja, so ein frischer, knackiger Sommersalat, der hat halt eine Verweildauer von ein paar Stunden, also von mehreren Stunden im Magen. Das ist überhaupt keine gute Idee vor Sport. Aber ich finde es sowieso schon schwierig. Im Sommer esse ich grundsätzlich weniger.
Ja.
Also so vom Gefühl her einfach, ja, weil je heißer es ist, umso eher ist das so. Da muss ich dann wirklich auch aufpassen, dass ich genug Energie zu mir nehme und nicht dann schon gleich in so ein Hunger-Ding reinlaufe. Wenn du mit Triathlon jetzt um die Ecke kommst, dann ist es ja sowieso der Fall, dass du beim Schwimmen in der Regel nichts nimmst. Ja, also die Langstreckenschwimmer machen das natürlich. Ja, also wenn die länger schwimmen, dann versorgen die sich schon unterwegs, aber Triathleten nicht. Komischerweise, weil ich verstehe es eigentlich nicht so richtig. Man kann ja sowohl im Rennanzug als auch in dem Neo durchaus ein Gel reinstecken und das bei der Hälfte halt nehmen. Ne? Weil sonst bist du, je nach Länge der Schwimmdistanz, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde schon mal ohne Verpflegung. Da bist du gleich in einem Minus drin. Das müsstest du eigentlich sofort ausgleichen, wenn du aus dem Wasser kommst. Aber in der Regel ist es dann hektisch, weil wechseln und so weiter und so weiter. Und fängst dann erst, wenn du dich einigermaßen eingegruft hast auf dem Rad, an, dich zu verpflegen. Ist eigentlich schon zu spät. Ja, und deshalb wird beim Triathlon sehr oft bis ziemlich nah an das Rennen ran noch weiter verpflegt. Also durchaus so bis 20 Minuten, eine halbe Stunde vorher, dann nochmal ein Riegel.
Okay, wow.
Ja, also durchaus auch was, um was im Magen zu haben. Gar nicht so Gels. Also das mag sein, dass das Leute auch machen. Aber ich weiß von vielen, dass das sowieso ja schon nervig ist, wenn du über 3, 4, 5, 6 bis 10, 12 Stunden nur dich mit Gels ernährst, also nur süß hast. Dann willst du vorher noch mal etwas anderes haben.
Ja? Aber da jetzt als bekannter Schwimmlaie, ist das einfach der Magen, ist der Magen beim Schwimmen einfach sehr viel unempfindlicher, weil man den Faktor Erschütterung nicht hat, der beim Laufen einfach, glaube ich, so häufig der limitierende Faktor ist. Ne? Die meisten würden mir jetzt wahrscheinlich zustimmen, wenn du dir halt gefühlt 10 Minuten vor einem Wettkampf noch irgendwie eine fette Semmel reinziehst, Leberkassemmel zum Beispiel, ja, am besten, dann hast du halt so einen Stein im Bauch und dann fühlt es sich jetzt nicht so geil an, wenn du so auf Wettkampf-Pace dann losstarten musst. Ich kann, wie gesagt, das nicht einordnen, weil ich das jetzt so nicht ganz so nachempfinden kann, aber okay, im Schwimmen ist natürlich auch anstrengend, keine Frage, aber du, im besten Fall gleitet man ja irgendwo halbwegs schwerelos durchs Wasser, ist das einfach für den Magen weniger Stress und deswegen kann man bis kurz vorher noch was Festes essen, weil ich glaube, da ist ja auch irgendwie so die Erklärung manchmal, warum vielleicht eher auf was Flüssiges, also oder Kohlenhydratgetränke oder ein Gel, würde ich jetzt auch mal eher als flüssig kategorisieren, dass das einfach dann vielleicht eher mal noch 15 Minuten vorm Laufen noch schnell genommen wird, weil das ja liegt jetzt nicht groß schwer im Magen dann.
Ist sicher immer ein bisschen individuell auch, also wie gut du tatsächlich Sachen verträgst. Das ist halt wie immer, du musst es halt üben vorher. Ja? Du musst das im Zweifel dann halt im Training auch so machen.
Ja.
Aber grundsätzlich ist es natürlich schon mal so, dass du die Erschütterung, wie du gesagt hast, nicht hast. Auf der anderen Seite ist es halt oft auch so, dass viele Triathleten, weil sie nicht so toll schwimmen, da den höchsten Puls haben.
Mhm, ja.
Und je kürzer die Distanz insgesamt ist, also wenn du jetzt auf kurz oder auf olympisch bist, dann ist natürlich auch die Intensität da gleich deutlich höher. Also eher dann in Richtung einer Laufbelastung. Aber trotzdem, Laufbelastung ist schon insgesamt ja eine ganz andere Gesamtkörperbelastung als jetzt Schwimmen oder auch Radfahren, weil du trägst halt dein eigenes Körpergewicht nicht.
Ja.
Das ist schon mal ein großer Unterschied. Da kann man relativ weit vorher, lass es eine halbe Stunde sein. Ja, aber wenn du eine halbe Stunde vorher einen Riegel, ein Gel oder was auch immer was du normalerweise gut verträgst, nimmst, das ist ja anverdaut. Ja. Das belastet den Magen nicht mehr. Ja, und wenn du dann jetzt nicht auf einer Kurz- oder Sprintdistanz bist, wo du gleich halt auf 160 Puls oder 170 oder 180 Puls gehst, dann geht das schon. Ne? Aber wenn du eine Stunde oder was vorher nichts isst, dann bist du ja schon, bis du dann das nächste Mal was isst, bist du dann auf dem Rad. Das ist dann 2 Stunden. Das ist schon sehr lang. Ja, das muss man immer sehen. Ja? Das ist halt beim Radfahren natürlich anders. Das ist beim Laufen anders. Und das ist eben einfach die Abläufe, muss man sich einmal vergegenwärtigen. Ja? Wann esse ich tatsächlich das letzte Mal mit irgendwo hinfahren, aufstellen, Startnummer, Startbereich und so weiter und so weiter. Ja, ich glaube, es ist immer gut, wenn man einfach ein Gel dabei hat. Weil das Gel sollte man ja geübt haben, hast du dabei und gehst nicht gleich mit dem Defizit rein. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Also ich glaube auch, dass das bei Läufern relativ spät was noch zu nehmen, sicher eine bessere Grundversorgung ist, als wenn du 1 oder 2 Stunden vorher nichts isst. Ja, ja, also klar, du willst ja vom Prinzip her, deshalb sagst du ja 4 Stunden, du willst ja sicher sein, dass du im
die
Prinzip
große Mahlzeit,
den Magen weg hast. Genau. Das willst du, da willst du sicher gehen.
Genau. Ja?
Deshalb, liebe Leute, hat natürlich Philipp P. aus R. in Rot, ja, noch schön.
Das Video
hat jetzt auch reingedonnert, ne?
Okay. Man wird immer gemessen an seinen Aussagen, die man tätigt. Also, okay, absolut. Das war natürlich ein etwas nicht ganz so ernst, sondern für mich eher spaßbehafteter Wettkampf, wenn man so möchte. Die Staffel damals in Rot, das Video, ich musste jetzt schmunzeln, weil das haben wir die Woche auch zugeschickt bekommen, jetzt den fertigen Schnitt. Das wird irgendwie die nächsten Tage auch mal noch bei YouTube online gehen. Aber ja, da ist natürlich genau besagte Szene beinhaltet, wo ich noch schön beim Bäcker mir hier so eine, weißt du was, Streuseltaler, Streuselschnecke, ich weiß nicht, was das war, mir noch reingezogen.
Aber weißt du was, das ist auch gar nicht so schlecht, weil das ist natürlich relativ hart Zucker. Ne? Also
ja,
genau. Der Nachteil daran ist, dass der Blutzuckerspiegel relativ hoch geht. Ne?
Genau. Also ich muss sagen,
auch relativ schnell wieder runtergeht. Ne?
Ich habe nichts gemerkt, jetzt irgendwie negativ oder so beim Laufen, tatsächlich klar, weil man vielleicht auch entspannter da rangegangen ist. Ich musste jetzt nicht ansatzweise Race Pace oder irgendwas loslaufen, sondern bin da irgendwie meinen 3,50, 4er Schnitt Pace losgerannt. Da habe ich jetzt gar nichts gemerkt. Ich habe es dann eher, sagen wir mal, den Magen im weiteren Verlauf des Rennens auch mal noch auf die Probe gestellt mit allem, was es da gab von verschiedenen, noch nie von mir konsumierten, ich glaube, es war von Powerbar, Liquid Gels, Cola, Red Bull Wassergemisch, alles durcheinander getrunken. Aber erstaunlicherweise hat der Magen das ja relativ gut toleriert. Wassermelone nicht zu vergessen, die ich mir unterwegs eingepackt habe. Ja, da hat einer, das war aber dann schon kurz vor Schluss, meinte so, hey, wir haben auch Wassermelone. War ich ja am Gehen in der Verpflegungsstation und habe gesagt, komm, habe ich noch nie gemacht beim Laufen, gib her, hau ich mir auch noch rein, wenn ich jetzt hier weiterlaufe.
Das war ganz cool. Wassermelone stelle ich mir auch relativ gut vor, weil erstens ist natürlich geschmacklich halt, und du hast so ein bisschen Substanz.
Ja,
ne?
Kannst du aber gut zerdrücken, sogar mit der Zunge im Mund.
Genau, ist halt ein sehr hoher Flüssigkeitsgehalt. Ne? Also das stelle ich mir sehr gut vor.
Ja.
Tatsächlich gibt es ja bei vielen Langdistanzrennen auch im Sommer irgendwo Brühe. Oder
das gab es dort auch, das war die einzige Option, die mir da angereicht wurde, auf die ich dann doch verzichtet habe, weil es kam halt direkt nach dem Red Bull Wasser, das ich davor, also quasi von der Person zuvor gegriffen habe, und dann kamen noch zwei, die meinten, hey, wir hätten auch Brühe, und der nächste mit der Wassermelone, dachte ich so, die Kombi jetzt Red Bull Wasser, was ich gerade getrunken habe, zu dann Brühe wechseln, das war mir dann doch ein bisschen zu krass irgendwie. Da habe ich gesagt, ich gehe lieber mit der Wassermelone. Und ich glaube, für jemanden, der, wie gesagt, ich bin ja nur da einfach einen Marathon gelaufen. Ja. Aber ich glaube, wenn jemand da vielleicht 15 Stunden unterwegs ist und den ganzen Tag, wie wir gerade vorher gesagt haben, sich nur so ein süßes Zeug irgendwo reingeballert hat, Gels und was weiß ich was alles, ich glaube, dann bist du irgendwann auch echt dankbar, mal
einen Tag zu bekommen. Ja, absolut.
Also ich war auch froh im Ziel, habe mich da sehr über dieses riesen Erdinger-Glas gefreut, von dem ich vielleicht 3 Schluck zwar nur getrunken habe, aber einfach um mal einen schönen, herben, anderen Geschmack im Mund zu bekommen, weil ich hatte leider auch das Pech, oder was heißt das Pech, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, die Veranstaltung wurde nur mit einer Geschmackssorte von diesem Liquid Gels von Powerbar beliefert, nämlich Matcha. Aha. Und ich sag mal so, nach 6, 7 von den Dingern hast du nicht mehr so viel Bock gehabt.
Nee, das stimmt. Da willst du mal irgendwas anderes haben, ne? Das stimmt.
Ich hätte irgendwas Tropical oder, keine Ahnung, irgendwas Fruchtigeres hätte ich dann doch auch mal noch gefeiert, aber ich hatte einmal, was war denn das für eins? Das war ein normales Powerbar Gel, ich glaube Cranberry oder nur Berry oder keine Ahnung. Das war aber das Problem, wenn du das halt nur so mitgenommen hast in der Hand und aus der Verpflegung rausgerannt bist schon. Das habe ich natürlich probiert, dann zu nehmen. Aber sagen wir mal 30 Grad plus wenig Spucke im Mund plus ein sehr zähes Gel, könnt ihr euch vorstellen, ging nicht so gut runter. Und dann habe ich wirklich 200 Kilometer gekämpft mit dieser Substanz im Mund, bis ich den nächsten Wasserbecher irgendwo mir wieder greifen konnte. Und deswegen habe ich gedacht, na komm, dann bleiben wir lieber bei diesen Liquid-Gel-Optionen, die kann man zumindest gut runterschlucken beim Laufen.
Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich meine erste Halbdistanz gemacht habe, da hatte ich auch gar keine Vorstellung, wie das dann nachher mit dem Laufen wird. Ne? Das ist dann immerhin noch, ne, über 20 Kilometer logischerweise. Da habe ich aber dann auch jede Verpflegungsstation Gel genommen und da waren seltsame Geschmacksrichtungen. Ne? Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, da verklappen die Hersteller so die Sachen, die vielleicht so im Laden nicht so opti laufen. Ja?
Also Eindruck, es ist hat eine, sich mir eine auch böse aufgedrängt.
Unterstellung. Es ist eine böse Unterstellung. Ja? Jedenfalls gab es da Apfel. Ja? Also Geschmackssorte Apfel. Ja? Die schmeckte wie Badewannenreiniger. Ja, jetzt habe ich noch keinen Badewannenreiniger getrunken, aber so stelle ich mir das vor. Also wirklich, also richtig, ich fand es richtig eklig. Ich sage den Hersteller auch nicht. Richtig eklig, ja. Aber es war tatsächlich so, dass es auch Minze mit Koffein gab. Und das ist seitdem mein absoluter Favorite. Minze mit Koffein, ja. Wobei es gibt auch noch von, weiß gar nicht mehr, gibt es jetzt auch irgendwie gesalzene Erdnussbutter oder gesalzenes Karamell.
Das kann ich mir
das
auch
vorstellen. Das ist auch richtig gut. Das, also gut als vorstellen. Gel, ne? Als Gel. Ja? Ein bisschen, ja,
weil es ein anderer bisschen Kontrast
zähflüssiger,
ist,
aber richtig gut. Ja,
ja, also falls hier jemand zuhört, der auch in Rot teilgenommen hat, egal ob es Staffel oder die komplette Langdistanz, und ihr auf die offizielle Verpflegung zurückgegriffen habt, vermutlich, dann könnt ihr ja mal gerne noch uns einen Kommentar unter dem nächsten Insta-Post zukommen lassen, ob ihr noch was anderes als Matcha bekommen habt. Wir wollen jetzt auch nicht hier irgendwie Theorien aufstellen, aber ich zumindest, egal bei welcher Verpflegungsstelle ich war, wenn ich ein Liquid-Gel genommen habe, war das Matcha, so ein Powerbar-Matcha-Liquid-Gel, ja.
Ja, pass auf, ich wollte ja noch den entscheidenden Tipp, wenn man im Urlaub, ja, ja, mit Familie, Freunden, Bekannten oder unterwegs ist, ja, verbindet euer Training mit einem Ausflug. Mhm. Ja, also trefft euch irgendwo, weil sonst ist, sagen wir mal, die Gefahr, dass man in sozialen Stress gerät, durchaus gegeben, wenn man sagt, ich fahre mal eben 6 Stunden Rad oder ich gehe mal eben 3 Stunden laufen, ne? Also macht es einfach mit einem kleinen Ausflug irgendwo hin, trifft man sich wieder zurück, hat bis jetzt in meinem sozialen Umfeld und bei anderen Kollegen sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Und natürlich, was machst du, wenn es so heiß ist und du hast einen Longrun drauf? Vielleicht mal lieber keinen Longrun machen und, ne, gerade hier sehr gerne genommen, kleine Bergintervalle. Ja, haben auch einen super Effekt und gehen schnell, weil machen einen schnell fertig, ja, aber haben trotzdem einen super Effekt.
Ja. Das stimmt. Wir haben ja auch noch eine Frage.
Wenn man so bei 30, 35 Grad, wenn man da einen Longrun macht, das muss man sich sehr, sehr gut überlegen, ob man das macht, weil das einen so dermaßen auslaugt, dass man sicher die doppelte, wenn nicht dreifache Zeit der Regeneration braucht dafür.
Ja, also ich habe hier nochmal kurz einen Blick geworfen in diverse Screenshots, die wir bei uns hier in der Gruppe sammeln bezüglich der weiteren Fragen. Es gibt tatsächlich noch eine Menge weitere Fragen, die wir jetzt wahrscheinlich gar nicht so umfangreich behandeln können, ohne unseren Gast weiter warten zu lassen. Aber es geht auch noch um die Frage, und das ist, glaube ich, jetzt einfach für viele gerade aktuell, Marathontraining im Sommer in Bezug auf die Longruns, ja, auch vom Hans hier haben wir die Nachricht bekommen. Ich glaube, das müssen wir wahrscheinlich auf die nächste Woche vertagen. Die Vorbereitung zum Marathon-Herbstbeginn, der klassischerweise mit Berlin beginnt, ist ja noch ein paar Wochen hin, weil das ist, glaube ich, könnten wir jetzt in ein, zwei Sätzen was dazu sagen, aber ich glaube, das würde der ganzen Sache vielleicht dann nicht ganz gerecht werden. Da ging es primär um die Frage, wie man, um es mal ganz grob zumindest anzuteasern, wie man es schafft, sozusagen mit einer Ausgangszeit über 10 Kilometer, die vielleicht jetzt ja auch einige von euch jetzt am Wochenende für sich neu definieren können, vielleicht eine PB laufen. Und dann fängt man natürlich an, gibt es ja im Internet genügend so Hochrechnungstools, wo man sehen kann, was wäre potenziell in einem Marathon möglich. Und oft ist es ja dann so, dass doch Leute sehen, zum Halbmarathon ist schon ein gewisser Drop da, aber vielleicht zum Marathon ein sehr großes Gefälle. Und da war jetzt die Frage, wie man da trainingstechnisch, was man da machen kann, um das zu versuchen natürlich, zu minimieren, diese Gap. Und er aber geschrieben hat, er hat eigentlich eine recht gute Grundlagenausdauer. Für ihn ist es kein Problem, 3 bis 3,5 Stunden am Stück zu laufen. Und hat auch die Zeiten, muss ich jetzt hier nicht vorlesen, aber die Zeiten auf kürzeren Strecken sind wirklich auch ordentlich. Und da hätte ich jetzt aus dem Stegreif schon ein paar Sachen, die man da sagen könnte. Hat mit der Qualität der Longruns, glaube ich, zu tun. Aber ich glaube, das können wir vielleicht auch einfach in der nächsten Woche ein bisschen ausführlicher besprechen, weil ich glaube, da hätten wir noch drumherum ein paar andere Ansätze, die wir da zusätzlich noch aufgreifen können.
Was im Sommer auch sehr gut funktioniert, ist langer Radfahren statt langer Lauf. Also eher intensiver Lauf und langer Radfahren, weil das natürlich bei Weitem nicht so viel Energie frisst. Aber man muss grob die doppelte Zeit einrechnen. Also wenn man sonst vielleicht 2 Stunden Long Run macht, dann muss man schon ungefähr 4 Stunden fahren. Ja. Dann ist man ungefähr in einem ähnlichen Ausdauer-Trainingsbereich. Und dann entsprechend die Spezifik in einer kurzen Intervallform zum Beispiel beim Laufen machen. Ja, also das funktioniert gut. Oder man schwimmt halt einfach durch den See.
Oder man schwimmt durch den See, wollte ich mal sagen, kommt halt sehr stark auf den See an. Ich sag mal, die bei Regensburg hier vor der Haustür sind, da würde ich vielleicht von den Kleineren auch noch einen irgendwie bewältigen, aber ich glaube, den bei dir, du hast mir vorher ein schönes Foto geschickt, Ralf, das ist dann eher was. Das
ist nur 2,5 Kilometer bis auf die andere Seite.
Entspannt, easy going, oder?
Ja, easy. Ja, das Einzige, wo man aufpassen muss, sind die Motorboote mit den Wasserskifahrern. Okay. Deshalb Boje mitnehmen.
Boje mitnehmen, ja.
Ja. Pass auf, Ralf, Gemeinde, ne? Eine Geheiminfo noch, ja. Mir wurde ein Video zugespielt von einem Menschen, der todesmutig in einen sehr, sehr großen deutschen Fluss gestiegen ist und dort gegen die Strömung geschwommen ist.
Ich sag dir, es hat 3 Stunden gedauert für 100 Meter. Ich kam einfach nicht von der Stelle. Ist denn unser Gast schon im Warteraum, Ralf? Weil ansonsten erzähle ich doch noch 2 Sätze zu dem.
Nee, noch nicht. Kannst du noch machen.
Dann machen wir das in Kürze erstmal schon mal. Bevor wir sonst wieder vergessen, ich weiß, wir sind da nicht so gut drin, in der Folge der kommenden Woche manchmal auf so angeteaserte Sachen zurückzugreifen, weil irgendwie da einfach jede Woche so viel Neues passiert, dass wir das irgendwie auch dann ab und zu mal vergessen. Also mein Tipp für Hans wäre, wenn grundsätzlich lange Läufe nicht das Problem sind und die Unterdistanzwerte, sage ich jetzt mal, grundsätzlich geeignet für die Wunschzeit, dann war für mich einer der wirklich krassen Gamechanger und Leute, die hier lange dabei sind, wissen jetzt genügend über das Training mit Renato Canova, glaube ich, dass für mich das Thema qualitative Longruns echt nochmal ein Unterschied war, weil das einfach sehr viel mentale Härte bringt, aber ganz klar natürlich auch physisch einfach ein Unterschied ist, ob du die Longruns nur ganz easy joggst oder ob du dann irgendwann anfängst, in deinem Longrun ein Programm mit einzubauen. Und das soll man natürlich auf gar keinen Fall zu Beginn einer Vorbereitung machen. Zu Beginn einer Vorbereitung geht es da erstmal drum, in den ersten, sagen wir mal, 4-5 Wochen dieser 12 Wochen Vorbereitung sich an diese langen Läufe zu gewöhnen. Aber wenn man dann schon in der Lage ist, vielleicht, sage ich jetzt mal, 30 Kilometer Laufen zu bewältigen, dann kann man natürlich mal experimentieren, dass man diese 30 Kilometer so läuft, dass das Grundtempo einfach schon mal ein bisschen flotter ist. Das soll jetzt nicht irgendwie all-in sein, ich soll euch damit nicht töten, aber dass das halt statt einer Easy Pace vielleicht eher schon ein mittlerer Lauf ist und dann hinten raus versucht wird, mal die letzten 5 Kilometer flott zu machen, die letzten 10 Kilometer ein bisschen flotter zu machen. Progressiv nennt man das schön. Das heißt jetzt nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen sich komplett aus dem Leben schießen, aber da natürlich zu versuchen, sich mal Richtung Race Pace, geplanter Race Pace anzunähern. Und wenn das bei 1-2 Läufen gut klappt, dann kann man das Ganze natürlich ein bisschen noch weiter professionalisieren, indem man dann sagt, ich nehme jetzt mal 10 Kilometer zum Einlaufen und beginne nach diesen 10 Kilometern mit einem wie auch immer definierten Programm. Ich bin inzwischen auch echt ein Fan davon, da gar nicht so feste Tempovorgaben sich selbst zu geben. Man kann das als Fahrtspiel dann einbauen. Ich will jetzt hier nichts vordefinieren, das kann alles Mögliche sein, das kann eine Pyramide sein, das kann 10x3, 1, 10x2, 10x1 sein, das wäre jetzt bei mir früher der Fall gewesen, oder irgendwelche Spiel, also Variationen, wo ihr euch sagt, okay, das ist die Belastung, in der laufe ich schnell nach Gefühl, also das, was mein Körper als schnell empfindet, aber auch zulässt, und ich trabe dazwischen eben wegen mir eine Minute oder jetzt natürlich, wenn ihr 6er Blöcke macht, dann vielleicht auch 2 Minuten und wiederhole das x-mal. Und dann habe ich am Ende vielleicht nochmal 5 oder 10 Kilometer Cooldown, wo ich dann wieder in einem mittleren Tempo zu Ende laufe. Das ist tatsächlich sehr, sehr üblich bei vielen Weltklasse-Athleten, dass eben Longruns dann irgendwann mit bestimmten Aufgabenstellungen und bestimmten Tempobereichen versehen sind, die einfach natürlich ein bisschen mehr die Wettkampfsituation simulieren. Und der Rückgriff jetzt auf Hans, um das vielleicht auch nochmal kurz abzugrenzen, also wenn jemand auf seinen ersten Marathon trainiert, ich habe gerade 2 Schützlinge, die ich da ein bisschen beraten, betreuen darf für die BMW-Kampagne zum Berlin-Marathon. Das sind aber absolute Rookies, die sich da jetzt quasi mehr oder weniger freiwillig gemeldet haben, gesagt haben, hey, das wollen wir jetzt probieren. Da fängt man natürlich ganz anders an mit dem Training. Da muss man erstmal gucken, dass man die überhaupt dazu bringt, sich daran zu gewöhnen, länger zu laufen. Aber wenn jetzt jemand wie Hans da ist, der halt ein sehr konkretes Zeitziel hat, der schon Marathons gelaufen ist, dann ist das natürlich ein Stilmittel, was dazu beitragen kann, logischerweise einfach auch im Marathon bessere Stehqualitäten sozusagen in der zweiten Hälfte des Rennens zu entwickeln, einfach weil man den Körper dementsprechend anders schon mal vorbereitet.
Ich habe noch eine schöne Variation oder noch 2 schöne Variationen dazu. Habe ich, man glaubt es kaum, tatsächlich schon mal gemacht. Ganz entspannt zu einem zum Beispiel 5-Kilometer-Lauf oder 10-Kilometer-Lauf hinlaufen, dann den Lauf machen, ja, also in einer ja dann für Marathon schnelleren Pace als Race Pace und von da aus wieder nach Hause laufen.
Ja.
Ja, also wenn das jetzt nicht dann die Range halt komplett sprengt. Ja, ja. Man kann das auch mit dem Rad machen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich fahre eine Stunde irgendwo hin zu einem Lauf, laufe da jetzt nicht, dass ich mich komplett aus dem Leben schieße, ja, aber laufe einen Lauf, weil es oft einfacher ist, in einem Wettkampf mit anderen eine entsprechende Pace zu laufen, logischerweise.
Total.
Und fahr dann wieder mit dem Rad zurück. Also sowas wird halt auch im Sommer sehr gerne von Triathleten gemacht, um eben genau das zu erzielen, dass man Qualität in die langen Läufe reinkriegt.
Super, ja. Absolut.
Gut, dann würde ich sagen,
wir teasern unseren Gast an, würde ich sagen. Möchtest du das
anschreiben? Ja, absolut.
Dann würde ich sagen, ich übernehme das.
Genau, ja, mach das.
Genau, also Aaron Bienenfeld ist unser Gast. Ihr habt es im Titel schon gesehen. Insofern ist das jetzt kein Geheimnis mehr, aber wir wollen natürlich auch die Gelegenheit nutzen, ihn euch vorzustellen. Denn Aaron Bienenfeld werden vielleicht schon einige von euch schon mal den Namen gehört haben, wissen vielleicht nicht ganz genau, wo sie den Namen schon mal gehört haben. Aaron ist nämlich sozusagen zwischen 2 Welten unterwegs, wenn man so möchte. Eigentlich zwischen 3 Welten, nämlich er wechselt ab und zu mal zwischen Bahnlaufen und Straßenlaufen, aber auch sein läuferischer Fokus ist einerseits in den USA und andererseits natürlich auch hier in Europa und in Deutschland, denn Aaron hat sich vor längerer Zeit, das wird er uns sicherlich ausführlich erzählen, dazu entschlossen, ein College-Stipendium anzunehmen, beziehungsweise inzwischen waren es, glaube ich, sogar 2, hat zuletzt seinen Abschluss gemacht an der sehr renommierten Oregon University. Leute, die uns hier regelmäßig zuhören werden, wissen, wovon wir sprechen, dem Laufmecker in den USA, wo auch letztes Jahr die Weltmeisterschaften in Eugene stattgefunden haben, hat sich auf ein extrem beachtliches Niveau entwickelt, absolute deutsche Spitze, nicht zuletzt auch dieses Jahr nochmal einige neue Bestzeiten aufgestellt. Hier vor allem natürlich bemerkenswert einerseits seine 61:51 vom Berliner Halbmarathon zu Beginn des Jahres, aber dann auch auf der Bahn 13:19 schon über 5000 Meter gelaufen und 27:55 über 10.000 Meter und selbst die 1500 hat er noch auf 3:41 verbessert und ja, da wird es natürlich jetzt ganz spannend zu sein, ihn erzählen zu lassen aus seinen USA-Erfahrungen und natürlich, wo die Reise hingeht, weil in den USA ist es natürlich so, wer aus dem College rauskommt, unterschreibt üblicherweise einen Profivertrag oder startet ins Berufsleben und da bin ich sehr gespannt, wie der weitere Weg bei Aaron Bienenfeld aussehen wird.
Ja, und dann herzlich willkommen in unserer kleinen Bestzeitwelt. Ja, du bist einer der besten deutschen Läufer, aber vielleicht in Deutschland gar nicht so im Mittelpunkt, weil du im Land der Freiheit, des Laufens und der unbegrenzten Möglichkeiten deine zweite Heimat gesucht hast. Ja, wie geht's dir? Was machst du gerade?
Ja, hi Ralf, hi Philipp. Ich bin gerade in Berlin, habe mich mehr oder weniger spontan entschlossen, die Runners Night mitzumachen, die jetzt dieses Wochenende am Start ist. Und ja, bin gerade von einem Workout zurückgekommen und sitze jetzt hier am Tisch in Neukölln und freue mich auf den Podcast mit euch.
Ja, cool. Du hast gerade schon im Vorgespräch gesagt, es waren nicht die geilsten Wetterbedingungen offensichtlich gerade. Du warst mit deiner Freundin am Trainieren und dann hat es ordentlich geregnet, oder?
Ja, es ist interessant. Also es ist immer mal wieder Schauer, dann regnet es richtig stark für ein paar Minuten, dann hört es auf, aber Ja, also das kann man ja ab, denke ich, als Läufer mit ein bisschen Erfahrung. Von daher, also hat Spaß gemacht, war eine gute Einheit gewesen vor dem Lauf und fühle mich ganz ordentlich noch.
Das klingt. Das ist ja schon mal gleich spannend, weil wir über Laufen im Sommer und Laufen, vor allen Dingen, wenn man später am Abend so einen Lauf hat, eben noch gesprochen haben. Was machst du jetzt noch für ein Workout? Wir haben ja heute, was ist eigentlich heute? Donnerstag, ne? Wir haben Donnerstag. Ja. Was machst du da noch für ein Workout vor so einer Wettkampfbelastung?
Eigentlich wollte ich es gestern machen, aber da sind wir halt von Frankfurt nach Berlin gefahren und dann gab es auch ein bisschen Komplikationen. Ich war den ganzen Tag auf dem Bein und bin sehr früh aufgestanden um 5 Uhr und dann dachte ich, okay, ey, mehr als ein Traben kriege ich nicht mehr abends hin um 8.30 Uhr oder wann es auch war. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, wenn ich vormittags rausgehe heute, dann ist es noch am besten oder besser, als wenn ich es abends mache heute. Habe ich noch knapp 2 Tage Zeit, weil dafür spät ist. Und ich mache immer gerne so ein bisschen quasi Warm-up, so on-offs Richtung 3-5 Kilometer Pace, dann kurze Pause, dann ein Segment in Race Pace. Ich habe jetzt eine Meile gemacht in 10 Kilometer Pace oder halt meine Goal Pace und dann nochmal am Ende ein paar Strides und das war's dann schon. Also ja, mit Warm-up und Cooldown natürlich kommt man also auf 10 bis 12 Kilometer vielleicht.
Das ist ja super, super spannend.
Nur mal als Erklärung, Strides ist natürlich ein amerikanischer Begriff, ne? Also ja, ein paar Steigerungen.
Hast mich erwischt. Genau.
Nee, gar nicht. Das ist alles gut.
Nutzt für die Erklärung.
Weil das ja auch in vielen Trainingsplänen inzwischen drin steht. Genau. Ne? Nur damit wir alle mitnehmen hier in der Gemeinde.
Genau, also das ist ja total spannend. Also immer spannend natürlich Athleten wie dich hier zu Gast zu haben, aber vor allem auch spannend natürlich solche Trainingseinblicke zu bekommen, weil natürlich daraus hier die Zuhörerschaft, die natürlich sehr, sehr, sehr stark Ausdauersport interessiert ist, natürlich da auch immer versucht, ein bisschen was rauszuziehen. Und wir haben eben im Vorfeld, Ralf hat es gesagt, schon drüber gesprochen, dass eben am Wochenende die Adidas Runners City Night in Berlin ist. Und da hatten wir eben auch eine Hörerfrage aus der letzten Woche vorliegen gehabt, wo es halt auch unter anderem darum ging, Vorbereitung eines solchen Rennens, ist ja ein bisschen untypisch. Viele Leute, die jetzt vielleicht so Volksläufe laufen oder auch Straßenläufe laufen, kennen natürlich das Halbmarathon Berlin, hab's vorher schon gesagt, bist du ja auch dieser Bestzeit gelaufen. Das ist aber natürlich anders, ne? Da ist der Start irgendwie morgens um, weiß gar nicht mehr genau, um 10 wegen mir. Und
ja, 9 Uhr oder sowas.
Oder 9 Uhr sogar. Und jetzt haben wir natürlich ein ganz anderes Szenario. Es ist Sommer, es ist heiß, der Start ist um 20.30 Uhr. Was macht man da den ganzen Tag? Und vor allem, was isst man da und wann isst man da noch was? Es ist vielleicht auch spannend, wenn du das teilen möchtest, wie das bei dir aussieht. Ich habe so ein bisschen meine Erfahrungswerte aus der Vergangenheit vorher mitgeteilt, aber jetzt haben wir natürlich jemanden, der am Wochenende da auch starten wird. Wie sieht das bei dir aus?
Genau, also ich höre es auch immer gerne von anderen Leuten, wie die das handhaben. Ich finde, so ein bisschen in der Laufszene, ich weiß nicht wieso, aber die Sachen werden immer so als Geheimnis behandelt. Und ich denke, man kann mehr darüber reden. Ich meine, es ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Nee. Laufen ist Laufen. Klar gibt's da gibt's bessere Einheiten und schlechtere Einheiten. Aber wie gesagt, ich finde so, macht schon Sinn, seine Sachen zu teilen. Ich meine, die funktionieren ja auch nicht für jeden. Also was ich jetzt mache, muss jetzt nicht für jemand anders funktionieren. Wenn jetzt jemand, der eher, keine Ahnung, Bahnläufer ist, so trainieren würde wie ich, den würde es nicht weit bringen wahrscheinlich. Also wenn man nur auf der Bahn läuft.
Ja.
Genau, also vor dem Wettkampf, der ist ja um 8.30 Uhr, meine ich. Ich gucke halt, dass ich, ja, so, wenn ich eine Nap mache, nicht irgendwie die mehr als 5 Stunden vor dem Lauf ist. Das heißt, ich will schon 5 Stunden vor dem Lauf top wach sein. Mhm. Ist jetzt auch egal, um wie viel Uhr das wäre. Und auch, ich muss sagen, ich halte mich da schon ziemlich stark dran. Also ich esse dann relativ wenig vor dem Wettkampf, weil ich da absolut keine Komplikationen will oder sowas. Das heißt, Frühstück wird auf jeden Fall voll gehen, Mittagessen auch. Aber dann nach dem Mittagessen werde ich dann halt gucken, dass ich nur echt trockene Carbs irgendwie reinbekomme oder sowas in der Art. Und
also Kuchen. Ich bin ja groß auf Kuchenfreund, genau, jeder hier weiß. Ne? Also Kuchen.
Also Kuchen ist trocken, aber meistens greife ich dann tatsächlich doch zu so einem Mortenriegel oder sowas in der Art, was einfach gut runtergeht. Und in den USA werden ja auch so.
Ein Fester.
Es gibt jetzt auch diese Solids, die sind seit, weiß nicht, gibt es ein Jahr oder einem halben Jahr, die sind tatsächlich
Genau. Der schmeckt ganz gut, geht ganz gut runter. Und dann, wie gesagt, in den USA, da wird auf Elektrolyte auch geschworen. Ich glaube, das ist ja hier vielleicht ähnlich. Ich gucke einfach, dass es echt mich regelmäßig hydriere, weil oft macht man den Fehler, dass man sagt, oh, ich habe zu viel getrunken, verdammt, ich muss jetzt alles auf einmal aufnehmen und das ist halt nicht gut. Also ich versuche schon so, dass ich dann in regelmäßigen Abständen nochmal schön viel zu mir nehme. Also jetzt beim Zehnerlauf ist es eher nicht so wichtig, aber klar, wenn man jetzt Richtung Halbmarathon geht oder Marathon und vor allem auch 2,5 Stunden unterwegs ist oder vielleicht sogar länger, dann sollte man schon gucken, dass man da nicht nur Wasser zu sich nimmt davor, sondern ja auch ein bisschen was da reinmixt an Salzen und Elektrolyten. Ja, und genau, ich mache dann noch 5 Stunden davor, mache ich, oder ja, 5 bis 8 Stunden davor, sowas ist jetzt ein relativ grober Zeitraum, mache ich noch ein Shakeout. Ich wechsle da ab und zu zwischen einfach so ein bisschen Jogwalken für 10, 15 Minuten, also wirklich anfangen mit Gehen. Und tatsächlich jetzt bei einigen Bahnrennen habe ich nochmal so eine Mini-Bahneinheit gemacht, das was eigentlich nochmal genau das Gegenteil ist, aber es hilft einem, sich so einfach spritziger zu fühlen. Und angenommen, du fühlst dich morgens schlecht und denkst dir so, boah, ich komme kaum aus dem Bett und meine Beine waren nicht gut. Wenn du das morgens machst, kann ich dir garantieren, dass du dich abends besser fühlst. Also es hat bei mir zumindest
voll gut geklappt. Also ich habe das tatsächlich vorher vergessen, weil ich mich sehr stark auf in meiner Antwort sozusagen auf die Hörerfrage sehr stark auf Ernährung und Fluids, also Getränke konzentriert habe, aber tatsächlich einer der großen Gamechanger, gut, dass Aaron das angesprochen hat. Ich habe es anfänglich der Straßenlaufkarriere auch da teilweise ausprobiert, hatte aber nicht den Eindruck, dass das jetzt für mich noch so viel bringt, dass du dann um 4 Uhr nochmal kurz 15 Minuten vielleicht gehst draußen oder joggst, aber vor allem als noch Bahnläufer damals mit den späten Rennen auch in Belgien und sowas, absoluter Gamechanger für mich gewesen, also einfach an dem Tag selber nochmal mit, ja, 8 Stunden war bei mir auch meistens so, ich bin meistens dann, habe ausgeschlafen, habe gut gefrühstückt und dann so gegen späten Vormittag, Mittag rum irgendwie eine kleine Einheit gemacht, 15 Minuten easy traben, bisschen durchmobilisieren und 2, 3 Steigerungen, hat sich so viel besser am Abend angefühlt, die Beine einfach mit bisschen mehr Spannung und irgendwie einfach, du warst schon mehr da, als wenn du jetzt irgendwie so eine lange Zeit gar nichts gemacht hast und denkst, oh, ich muss mich nur ausruhen oder so. Fand ich auch richtig gut. Nee, genau, das ist ein guter Hinweis für diejenigen, die am Wochenende hier vielleicht auch mitlaufen. Wir wissen ja, ich glaube, 10.000 Startplätze, glaube ich, schon wieder verkauft. Da wird sicherlich auch der eine oder die andere hier aus unserer Community auch in Berlin sein. Könnt ihr mal ausprobieren. Also wenn ihr sowas noch nie gemacht habt, probiert das doch mal. Aaron hat gesagt, es muss nicht zwangsläufig laufen sein. Man kann auch so eine Mischung aus Gehen und Laufen machen. Vielleicht noch 2, 3 lockere Steigerungen einfach gegen Mittag am Samstag. Ich glaube, das wird vielen von euch noch ein bisschen die Augen öffnen sozusagen, wie man sich dann am Abend fühlt, einfach ein bisschen spritziger.
Ja, natürlich einfach den ganzen also Schlag, der sich halt gesammelt hat, raus.
Ja, das frühe Aufstehen ist ja so ein bisschen Fluch und Segen, ne? Also man will ja, dass das System hoch ist, ne? Wenn man einen Morgen startet. Aber du hast gesagt, selbst wenn du morgen startest, willst du 5 Stunden vorher aufstehen. Das ist dann ja schon teilweise in die harte Tiefschlafphase rein. Ne? Also da muss man gut überlegen, ob man dann wirklich so früh aufsteht. Ja, im Triathlon ist meistens das bei Mittel- oder Langdistanzen gar nicht anders möglich, weil der Start dann halt um 6 oder 7 Uhr ist. Das heißt, selbst wenn du da sagst, du gehst 3 Stunden vorher, dann bist du schon mitten in der Nacht quasi. Ne? Also da muss man immer überlegen, schlafe ich jetzt lieber noch oder bin ich sowieso so aufgeregt, dass ich gar nicht schlafen kann?
Guter Punkt, Ralf.
Das ist immer so ein bisschen.
Manche schlafen auch einfach total bescheiden in der Nacht vorher. Dann ist wahrscheinlich dann auch irgendwann egal, ob du dann nochmal ein paar Stunden eher aufstehst.
Aber keinen Kopf drum machen. Ja. Keinen Kopf drum machen, weil das funktioniert trotzdem. Die zweite Nacht davor ist wichtig, nicht die letzte.
Genau, die Nacht, die jetzt kommt.
Ja. Genau die.
Ja, ich muss sagen,
Aber stehst du dann?
Ja. Genau, als Bahnläufer und jetzt auch Crossläufer in den USA waren meine meisten Rennen nicht früher als 9. Das heißt, klar, im Triathlon ist es nochmal ein bisschen anders als der Start früher, weil es einfach das Event länger ist. Aber wenn man halt nur circa eine halbe Stunde competet, dann sind die Starts meistens 9 Uhr oder noch später. Und ich denke, dass man da auch mehr darauf angewiesen ist, das nochmal zu machen, weil da, ich denke, beim Triathlon oder ist einfach die Belastung eine andere, dass die quasi der Puls nicht gleich so hoch ist und da es vielleicht ein bisschen einfacher ist, sich mit aufzuwärmen, aber wenn man halt gleich, keine Ahnung, 5er läuft und gleich der Puls irgendwie bei 180 bis 190 ist, dann kann ich sowas nur raten und dann, ja, sich halt so ein bisschen darauf einzustellen, vor dem Puls so ein bisschen hochzubringen.
Man hat nicht viel Zeit sozusagen, dass man dann da ist. Man muss eigentlich mit Startschuss direkt am Start sein. Ich weiß, das klingt für manche da draußen vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich habe Aarons sportliche Entwicklung der letzten Jahre in der Vorstellung schon angeteasert und gerade in diesem Jahr ja auch nochmal auf vielen verschiedenen Strecken, 1500, 5000, 10.000 Halbmarathon, neue PBs aufgestellt. Jetzt nehmen wir mal die 5000 Meter Zeit, auch in den USA gelaufen dieses Jahr, 13, 19, Leute. Damit ihr ein Feeling bekommt, was Aaron meint, wenn er sagt, du musst im 5000er direkt da sein, weil der Puls auch rasant direkt bei 180, 190 ist. 13,19 entspricht einem Kilometerschnitt von knapp unter 2 Minuten 40. Und das ist halt eine 64er Runde, falls jemand das mal im Stadion ausprobieren möchte, nur halt 12,5 Mal hintereinander. Das ist schon sehr amtlich und dementsprechend ja, hat man da nicht viel Gelegenheit, sich im Rennen noch reinzugrooven und aufzuwärmen. Also deswegen ja.
Das ist ja nicht einfach eine PB, sondern das ist ja eine Welle von PBs. Gibt es da eine besondere Begründung für?
Sag's mal so, also das Jahr an sich, es war für mich jetzt sehr besonders gewesen. So kurz vorab, ich würde sagen, ich habe mir für dieses Jahr einige Ziele gesetzt. Ich würde sagen, ich habe die Hälfte der Ziele erreicht. Die andere Hälfte lief nicht so, wie ich wollte zum Teil, muss ich ganz offen sagen. Aber ich denke, da ist auch nichts Schlimmes daran, wenn man das kommuniziert.
Gar nicht,
um Gottes Willen. Ich hatte einfach mehr Zeit, dieses Jahr zu trainieren, weil ich habe im Dezember meinen Uni-Abschluss gemacht. Also ich habe jetzt einige gemacht, aber ich bin halt endgültig fertig geworden mit der Uni. Und klar ist es dann nochmal ein Gamechanger, wenn ich sagen kann, okay, ich muss abends nicht nochmal an irgendwas arbeiten. Ich kann mich hinlegen mittags und muss nicht irgendwie da zu einer Class gehen. Es hilft einfach nur ungemein, dass man halt diese extra Zeit hat. Und ich denke, das hat mir geholfen. Und zweitens konnte ich mich so ein bisschen an das Trainingssystem gewöhnen, was mein Coach damals halt für mich in den USA implementiert hatte, weil ich hatte jetzt leider in den letzten paar Jahren sehr, sehr viele Trainer gehabt. Also es hat sich einfach so ergeben, wie gesagt, ich war in Deutschland gewesen, dann war ich an einer Uni, dann an der nächsten Uni, dann gab es da einen Trainerwechsel, es gab an beiden Unis einen Trainerwechsel und hat man am Ende des Tages innerhalb von 4 Jahren 5 Trainer gehabt. Und ich habe schon am Anfang gesagt, Laufen ist Laufen im Endeffekt. Aber klar gibt es dann diese auf diesem hohen Level, sage ich mal, macht es schon ein bisschen was aus, wenn du jetzt irgendwie von einem Mittelstreckentraining gehst und dann plötzlich fängst du an von 5000 Meter Training zu 10 Kilometer Halbmarathon Training zu gehen, weil es einfach zwei verschiedene Ansätze sind, die quasi aber das ähnliche Ziele verfolgen. Und ja, ich habe das Gefühl, da muss der Körper sich einfach erstmal dran gewöhnen, dass du einfach mehr Kilometer machst, die aber weniger intensiv sind, aber du teilst die Pausen anders ein und sowas in der Art. Also ich habe mich einfach ganz, ganz gut dran gewöhnt, würde ich sagen, und hatte Zeit zu trainieren, hatte eine relativ gute Trainingsgruppe noch in den USA gehabt, an der Uni, und war motiviert gewesen.
Das ist auf jeden Fall was,
wo also wir noch... Trainingsgruppe ist ja das eine, Philosophie ist das andere, ja, das ist ja klar. Ja.
Genau, also ich habe das vorher nur ganz kurz angerissen, deswegen viel besser, wenn du das natürlich noch in eigenen Worten erzählen kannst. Ich habe schon gesagt, du kommst natürlich ursprünglich aus der Frankfurter Ecke, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe, und hast da auch Leichtathletik begonnen bei Hanau, oder?
Genau, ganz früher war es bei Offenbach gewesen und dann bin ich nach einer Weile nach
zu Hanau gewechselt. Genau, deswegen sehr gut.
Da bist du immer noch im Verein, ne, für die Statusübung. Ja.
Genau. Ja, ist wie eine Familie.
Und hast aber dann die Gelegenheit ergriffen, sozusagen, und das ist ja auch was, wo wir auch schon in Teilen, Ralf, hier im Podcast ja ab und an drüber gesprochen haben. Deutsches Sportfördersystem in Deutschland ist, gibt es auch, aber ist auch alles schwierig oder vielfach schwierig. Also,
gibt es auch, ist schön.
Ja, ich versuche das jetzt ein bisschen diplomatisch auszudrücken. Also ich will jetzt nicht sagen, dass hier alles scheiße ist, aber es gibt schon, also es ist halt, hat auch viel mit Verband zu tun, ob man der Liebling von Bundestrainern ist oder nicht, dies, das, ja. Das wollen wir jetzt nicht alles vertiefen. Aber es ist jetzt hier, es ist möglich, über auch bestehende Sportfördersysteme Bundeswehr, Polizei, wenn man das denn überhaupt möchte. Ich habe es nie so gemacht. Aber in USA ist das einfach ein ganz anderes Ding und das haben wir ja auch schon ab und zu angerissen und es ist ja cool, wenn wir wieder mal jemanden im Podcast haben, der das eben aus erster Hand erzählen kann, wie es nun mal dort ist. Und du hast für 2 Colleges, bist du gestartet, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, zuletzt eben auch für Eugene, genau, also für Oregon University, eine der oder die renommierteste, wahrscheinlich bekannteste zumindest Uni, was vor allem natürlich auch Fokus auf Laufen ist. Und vielleicht kannst du es erzählen, wie kam das damals überhaupt zustande, dass du das erste Mal zu so einem Stipendium gekommen bist? Wie läuft das dann ab vor Ort? Wie ist so der Everyday Lifestyle, die Facilities? Wie kam dann der Wechsel zu Oregon zustande?
Ja, genau, also in grauer Vorzeit 2015, 2016. Ich habe 2015 Abi gemacht, relativ früh mit 17. Ich hatte immer die deutschen Bestenlisten gesehen. Ich hatte damit nicht viel zu tun gehabt zu dem Zeitpunkt. Habe ich gesehen, wow, der Typ ist seine Bestzeit in Stanford gelaufen, Philadelphia. Alle diese crazy Meets. wäre es nicht schön, wenn ich die Möglichkeit auch hätte, da gibt es ja so viel, weil wie gesagt, ey, muss man schnell einen Zehntausender in Deutschland finden, das ist schwierig, ja. Also bis auf die deutschen Meisterschaften quasi gibt es eigentlich fast gar nichts, zumindest hier im Land. Und dann dachte ich mir, wow, also da gibt es ja jede Woche quasi ein Meet, wo ich Konkurrenz habe, antreten kann, das Wetter gut ist und alles. Aber ich habe mich einfach nicht getraut, Initiative zu ergreifen und dachte, okay, das ist dann vielleicht doch nichts für mich, wenn ich mich quasi diesen Schritt nicht von selbst mache. Und hatte damals der Simon Stütze bei den deutschen Meisterschaften in Bautzen 2017 auf der Bahn mich angesprochen. Und ich dachte, okay, vielleicht war es genau das, was ich brauchte. Simon ist ja von oder Gründer von Scholarbook. Dann dachte ich, okay, weißt du was, probieren wir es mal aus. Hab mich am Flughafen in Frankfurt mit ihm getroffen, als er irgendwie auf der Durchreise war. Und ja, ich war dann relativ schnell bei der Sache, weil ich dachte, wow, okay, du hast hier nochmal eine Möglichkeit, einen neuen Start zu haben mit neuen Leuten, neues Trainingssystem, du kannst dich besser darauf fokussieren. Es wird ja immer so viel Gutes, aber auch Schlechtes erzählt über die USA, aber ich war zu dem Zeitpunkt schon häufiger dort gewesen. Es ist jetzt nicht irgendwie so, als würde ich sagen, okay, ist jetzt mein erstes Mal in den USA, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also ich war schon öfters dort gewesen zu dem Zeitpunkt, habe das Land eigentlich auch gemocht, aber ich habe es halt eher von den touristischen Seiten wahrgenommen. Und ja, ich hatte mit meinen damaligen Bestzeiten, die waren 14:20 und 30:20 gewesen, auf 5 und 10, hatte ich ein paar solide Angebote bekommen. Aber ja, da muss man es nochmal so ein bisschen in Perspektive setzen. Also das sind gute Zeiten mit 19, 14:20, 30:20. Aber damit wirst du nicht irgendwie an die krasseste Uni kommen, wenn du erwartest, dass du da alles bezahlt bekommen willst. Das heißt, du musst dich dann halt dem anpassen und sagen, okay, dann gehe ich halt zu einer Uni, die halt durchschnittlich ist oder ja, solide, kriegst dafür aber alles dort bezahlt und hast aber ja ein gutes Team, aber willst jetzt nicht auf dem höchsten Niveau laufen. Ich dachte, okay, das ist, denke ich, besser, als wenn ich irgendwie nur die Hälfte bezahlt bekomme. Also am Ende des Tages habe ich nicht irgendwie gedacht, dass ich dann mit irgendwas damit anstelle. Ich will einfach nur in die USA gehen, meinen Abschluss bekommen, keine $50,000 Schulden haben und halt Spaß gehabt haben, weißt du? Und dann habe ich aber gemerkt, nach ein paar Jahren, also ich wollte eigentlich so früh wie möglich zurückgehen. Ich hatte gedacht, okay, 2,5 Jahre. Nach 2,5 Jahren habe ich gedacht, okay, ein halbes Jahr mache ich noch. Nach 3 Jahren, okay, ein halbes Jahr mache ich noch. Dann hat sich immer mehr hinausgezögert. Und dann am Ende gab es Covid und ich war eigentlich fertig gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber durch diese Regeln, die dann ja quasi eingetreten sind, dass man dann quasi noch ein extra Jahr hatte, habe ich nochmal ein Jahr dazu bekommen. Und ich dachte, weißt du was? Ich könnte jetzt habe ich ein volles Jahr. Es wird bestimmt irgendwo eine Uni geben, die mich in einem vollen Jahr, also quasi mit Cross-Country, Indoor-Track und Outdoor-Track, annehmen wird und mir auch ebenfalls alles bezahlen wird. Und dann bin ich ein bisschen gelaufen damals noch. Ich kann mich erinnern, wir sind damals den 10er gelaufen in Berlin, da ganz im Osten, wir beide, Philipp. Genau, da war ja eigentlich nichts los gewesen. Also das war das einzige Rennen im September 2020 und genau, da die Zeit, die ich gelaufen bin, die war okay gewesen. Waren, glaube ich, 28:46, das erste Mal offiziell unter 30. Und klar, wenn so wenig los ist, dann wird selbst, ja, also ich sag, also es ist schon eine gute Zeit gewesen, aber jetzt nichts Bahnbrechendes. Aber es hat halt gereicht, um so ein bisschen den Fokus auf sich zu setzen, weil man kann sagen, hey, hier läuft einer schnell, während die ganze Welt quasi, wenn nichts los ist und kein anderer Wettkämpfer hat. Und ich glaube, es hat mir so ein bisschen in dem Moment geholfen, einfach diesen Kontakt ja, mit Oregon quasi in die Wege zu führen. Und dann habe ich halt nochmal Simon gefragt von Scholarbook und der hat mir dann, wie gesagt, nochmal gutes Wort eingelegt für mich und mich vernetzt mit den Leuten da und dann ging es eigentlich relativ schnell.
Nochmal kurz zur Einordnung für euch, liebe Gemeinde. Also man kann nicht unendlich in den USA studieren, wie das in Deutschland der Fall ist, sondern vor allen Dingen im Sportsystem ist das begrenzt auf eine bestimmte Anzahl von Jahren. Und in der Regel kann man dann noch ein Jahr dranhängen, aber in der Zeit nicht mehr an College-Wettkämpfen teilnehmen, aber in dem College-System trainieren. Ja, das ist eine etwas spezielle Geschichte, die in den USA so geregelt ist. Sorgt auf der einen Seite dafür, dass man nicht nur trainiert, sondern in der Regel auch in dieser Zeit seinen entsprechenden Uni-Abschluss macht. aber das ist auch so organisiert, dass man das auch machen kann in der Zeit. Ja, das ist ja in Deutschland leider oft komplett voneinander getrennt, weil die wenigsten Unis entsprechende Kooperationen mit Sport oder mit anderen gesellschaftlichen Bereichen überhaupt denken, geschweige denn aktiv verfolgen. Also das ist ein bisschen anders. Und du hast jetzt dann eben nochmal ein extra Jahr dazu gekriegt, was natürlich, also es ist natürlich pandemiebedingt, aber ja, jetzt für dich persönlich ein Glücksfall gewesen, ne?
Ja, also ich sag's mal so, wenn man seinen Highschool-Abschluss oder in dem Fall Abitur außerhalb der Staaten macht, kann man, sage ich mal, die Regeln ja nicht biegen, aber ich denke, man hat mehr Freiheit, mehr Jahre zu bekommen. Also ich krieg nicht mehr Saisons, ich kann nicht irgendwie 100-mal mehr laufen als andere Leute, aber ich habe quasi einen längeren Zeitraum, in dem ich diese Saisons quasi machen kann. Und genau, da kann man dann quasi einen Waiver, also einen Antrag stellen, dass man halt aus dem Ausland ist und dann unter bestimmten Bedingungen wird er halt genehmigt und dann kann man eventuell noch ein Jahr länger laufen. Und das habe ich in dem Fall auch gemacht. Also on top of von dem Covid-Zeugs, von dem Waiver. Und genau, aber so wie du es gesagt hast, man kann nicht unendlich laufen. Man hat 4 Saisons vor jedem Sport. Das heißt, wenn ich jetzt Basketball spiele, kann ich 4 Saisons Basketball spielen. Football das gleiche. Outdoor-Track habe ich 4, Indoor-Track habe ich 4 und Cross habe ich 4. Weil wenn man quasi als Läufer alle 3 Saisons machen kann, kann man, wie gesagt, auch da noch mal ein bisschen was strecken. Weil wenn ich jetzt keine Track mehr habe, kann ich trotzdem noch theoretisch Cross-Country laufen, ja, wenn es Sinn macht.
Und nimm uns mal mit, also wie sieht das jetzt aus? Wir bleiben mal vielleicht beim prominentesten Beispiel jetzt mit University of Oregon. Wie ist der Alltag so für dich zuletzt dort gewesen? Also was für Leute hast du da in deinem Team? Ich meine, ich kenne da ein paar Namen, so ist es jetzt nicht, aber vielleicht um den Leuten auch mal zu verdeutlichen, mit was für was für ein Profil von Athleten man da dann in einem Team trainiert. Wie groß ist so ein Team? Wie sieht denn das Setup aus? Also hast du da einen Coach, wie bei uns, der Vereinstrainer ist gefühlt und der Rest ist, also ich meine, einfach die Anlagen, die ihr da zur Verfügung habt, das ist ja, da sehen viele OSPs hierzulande nicht so gut aus, dagegen würde ich jetzt mal sagen. Also genau, gib uns da mal einen Einblick, wie so das Uni- und Sport-College-Leben aussieht.
Ja, also man muss sagen, in den USA hängt alles sehr, sehr davon ab, an was für Uni du gehst. Also Uni ist nicht gleich Uni. Also in Deutschland ist es mehr, denke ich, also es macht schon einen Unterschied, wo man seinen Abschluss bekommt, aber es ist nicht so ausschlaggebend wie in den USA. Also es ist wirklich so, dass du kannst an einer Uni halt als Leichtathletik-Coach 40.000, 50.000 bekommen. Du kannst aber auch ja über 200.000 bekommen, wenn du wirklich Glück hast und das irgendwie ein riesiges Programm ist. Ja, dementsprechend ist das alles ziemlich professionell auch aufgezogen, muss man sagen. Mein Team im ersten Jahr hatte noch einige ältere Leute drin und die sind aber im zweiten Jahr alle abgegangen. Das heißt, es war wirklich ein riesiger Wechsel. Ich bin quasi einer gewesen von mehreren, die so 23 bis 25 waren. Und dann plötzlich im nächsten Jahr waren komplett alle weg. Also jeder Einzelne, mit dem ich trainiert habe, der quasi in dem Alter war weg gewesen und hat, ja, ist nicht mehr bei Uni gewesen, hat ein anderes Team gejoint oder ist weggezogen, halt alles sowas in der Art. Das heißt, ich war dann plötzlich umgeben in meinem zweiten Jahr von sehr vielen 18-, 19-Jährigen. Also für den Kontext, ich bin jetzt mittlerweile 25. Das war natürlich schon mal nochmal ein wechselnder Unterschied, würde ich sagen. Aber ja, in beiden Situationen habe ich mich sehr wohl gefühlt. Das Talent, was die Uni recruited hat, ist crazy. Also das ist wirklich super, super talentierte Läufer. Ja, die Jüngeren haben manchmal nicht ganz so die Einstellung, aber vom Talent her ist auf jeden Fall echt crazy Potenzial dabei.
Und Uni-Alltag, wie sieht das
vielleicht
aus?
Darf ich noch mal ganz kurz, vielleicht darf ich noch mal ganz kurz die Verdienstoptionen der Head Coaches an der University of Oregon konkretisieren.
Okay, du weißt das.
Das war ja eine relativ große
Müssen öffentlich sein, oder?
Bitte?
Die müssen öffentlich sein, oder?
Die sind öffentlich, ja.
Genau.
Also ja. Also die Diskussion war ja groß in den USA im vergangenen Jahr, weil die University of Oregon im Sport und im Laufen nicht irgendeine Universität ist, sondern eine der großen Adressen. Und dann kam halt auch noch mit Shoemaker jemand dorthin, der ein großer Name ist in der entsprechenden Leichtathletik-Szene, also in der College-Welt, aber natürlich auch von den Namen der Athletinnen und Athleten, die er schon betreut hat. Sein Gehalt ist auf einen 6-Jahres-Kontrakt angelegt und beginnt mit der freundlichen Zahl von $450,000 pro Jahr, steigt aber ohne Prämien jedes Jahr um 12.500. Also mal als Idee, das ist halt ein top, top, top bezahlter Job in einem System, das halt ganz anders funktioniert. Vieles davon wird tatsächlich ja von Football getragen, also von den Fernsehrechten, die Football generiert in den USA, weil das halt Milliardensummen sind, die College Football generiert und dann entsprechende andere Sportarten, je nach Region, etwas unterschiedlich logischerweise. Aber in Oregon ist halt Laufsport zusammen mit Football schon Top Number One.
Ja, sehr gut erklärt. Kann ich. Ist auch so. Also Basketball und Football bringen das ganze Geld ein. Bei Leichtathletik oder Track and Field in Oregon hat man noch so ein bisschen die Möglichkeit, bei all den Meets ja ein bisschen Geld zu machen, sage ich mal, weil da auch Tickets verkauft werden. Aber klar, das sind Peanuts, wenn man das vergleicht mit dem, was Football und Basketball einnehmen. Oder vor allem Football halt, ist crazy.
Aber was ja spannend daran ist, dass es eben nicht nur in das Football-Programm geht, sondern dass es dann ein Sportprogramm gibt. Ne? Ich weiß nicht, ob das verpflichtend ist, das weiß ich gar nicht ganz genau. Es kommt mir manchmal so vor, dass es nicht nur in den Football-Bereich dann wieder reingehen darf. Ich weiß es halt nur von meiner Frau, die in einer UF in Florida war. Da ist halt ein Monsterstadion in einer relativ kleinen Stadt. Da passen 100.000 Leute rein. In der Stadt wohnen, glaube ich, 60.000 Menschen. Basketball ist da auch relativ groß, aber die spielen halt ganz oben im College Football und haben aber eben auch ein fantastisches Schwimmprogramm. Da war sie unterwegs oder eben ein sensationelles Leichtathletikprogramm. Grant Holloway, der Weltmeister über 110 Hürden. Aber sein Vater eben ist da Head Coach, was die Leichtathletik angeht. Das sind halt gigantische Programme, ja, die allerdings aus dem Football gespeist werden oder aus Basketball. Ne?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist auf jeden Fall ein Income-Stream, sage ich mal, also eine Seite, wo das Geld herkommt. Ansonsten natürlich die hohen Studiengebühren, das ist eine Sache. Ich muss auch einfach sagen, dass das Alumni-Netzwerk, also Leute, die quasi früher an der Uni waren und dann ihren Abschluss gemacht haben. Man ist in den USA einfach viel mehr mit seiner alten Uni verbunden. Das hat man in Deutschland nicht so, würde ich sagen. Dieses so once a duck, always a duck, once a bearcat, always a bearcat. Also werde ich nicht irgendwie sagen, Uni Heidelberg, yeah. Also werde ich nicht irgendwie mir auf die Brust tätowieren lassen.
Was ja übrigens total schade ist, ne?
Ja, genau. Es ist einfach nicht da. Also man hat nicht diese Maskottchen, wie in den USA. Man hat einfach nicht diesen Spirit. Und da, ich kriege ja auch die ganze Zeit E-Mails noch von meiner alten Uni, dass man immer aufgefordert wird zu spenden. Dann werden irgendwie diese Sachen damit realisiert. Und da kommen echt Unsummen an Geld dran. Also ich will nicht sagen, dass in Deutschland sowas nicht existiert, aber in den USA ist es richtig, richtig professionell aufgemacht, dass diese Spenden wirklich super hoch aufgezogen werden, dann werden irgendwie Stadionteile nach, also Hayward Field ist ja eigentlich das Stadion in Oregon, jede einzelne Sache, die dort existiert, ist nach irgendeiner Person benannt, die quasi gespendet hat. Also es ist wirklich krass und das sind wirklich Summen, die da gespendet werden und halt klar, in dem Fall von Oregon war es nochmal das Geld von dem Nike-Mitbegründer gewesen, die natürlich dann schon den Unterschied machen.
Weil wir vorher noch das Thema gestreift hatten, so eine typische Uni-Woche bei dir, beziehungsweise Uni- und Trainingswoche, ja. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wird da zweimal am Tag trainiert? Wie macht man das mit den Kursen zwischendurch? Was sind so die Facilities? Ich weiß ja, dass da meistens auch ein ganzer Trainerstab, glaube ich, tätig ist, eben nicht nur ein Coach, sondern man hat dann auch wahrscheinlich einen Strength-Coach, einen Physio und keine Ahnung. Und wie ist das mit Wohnen? Muss man sich da selber drum kümmern als Student oder Stipendiat oder stellt das auch die Uni?
Ja, genau. Also kommt ganz auf die Phase an, wo ich im Training bin, aber an sich trainiere ich eigentlich jeden Tag zweimal. außer den Tagen, wo ich einen Longrun habe. Es ist nicht immer Laufen als zweites Training, aber oft ist es dann halt eine Krafteinheit mit viel Core oder ich gehe schwimmen oder halt doch nochmal ein kurzer Lauf. Und ja, also die erste Einheit ist immer relativ, ja, nicht super früh, aber so Richtung 7-8 Uhr morgens, dehne ich eine ganze Weile. Und dann wird das gemacht, genau, bin dann so circa 10 fertig, gehe dann sofort was essen. Dann wird man meistens angehalten, dass man halt quasi seine Kurse so über den Tag legt, also quasi zwischen der ersten und der zweiten Trainingseinheit. Das klappt nicht immer bei jedem perfekt, aber meistens ist es dann so, dass man da die Freiheit hat, um zu sagen, okay, ich trainiere morgens und nachmittags und dazwischen versuche ich meine ganzen Uni-Sachen zu machen und dann eventuell nochmal nach dem zweiten Training kann ich auch noch was dranhängen. Genau, so hat es in den meisten Fällen für mich funktioniert und dann gab es halt immer einen Long Run und zwei Workouts, wo wir meistens halt auf die Bahn gegangen sind.
Okay. Und da war immer...
Mit der Lea Meyer hatten wir ja auch schon mal darüber gesprochen, genau. Die ja auch eine Zeit dort verbracht hat, nicht ihr komplettes Studium dort gemacht hat, aber eine Zeit dort verbracht hat. Wie wichtig ist bei dir, bei euch Alternativtraining? Weil Schwimmen hast du schon gesagt gerade, dass das durchaus mal vorkommt, ja?
Also mein erster Trainer hat uns quasi, ich will nicht sagen gezwungen, aber wir mussten jeden Mittwoch um 7 Uhr im Wasser sein. Also im Wasser sein. Für mich, für einen Läufer, also klar, wenn jetzt mal ein Triathlet ist, wird sagen, ja und, ist doch nichts. Aber für einen Läufer ist es natürlich schon, ja, es ist ungewohnt, wenn man plötzlich, also es geht nicht irgendwo darum, 7 Uhr aufzustehen, das ist jetzt nicht das Schlimmste, aber halt im Wasser zu sein, physisch im kalten nass zu liegen, das ist nochmal was anderes. Und der hat es als relativ wichtig empfunden, dass wir das ein- bis zweimal die Woche machen. Jetzt mit Jerry, also meinem zweiten Trainer, war das nicht so wichtig gewesen. Also da ist quasi so die Einstellung, okay, wenn du laufen kannst und nicht verletzt bist, laufe. Laufe so viel es geht, bis du merkst, es macht keinen Sinn. Und eventuell, wenn du weißt, dass du einfach verletzungsanfällig bist, aber du brauchst halt für ein gewisses Niveau Zeit, die du quasi deinen Körper belastest, um quasi besser zu werden. Also ich kann nicht irgendwie erwarten, dass ich 13, 30 laufe, 5 Kilometer, aber ich laufe nur 70 Kilometer die Woche. Wenn du halt weißt, dass du dann dich verletzen würdest, wenn du mehr läufst, musst du das halt ersetzen auf dem Bike. Ich will sagen, ich hatte relativ viel Glück gehabt mit Verletzungen in meiner Karriere. Ich hatte jetzt in den letzten paar Jahren nichts gehabt, was mich ausgebremst hat. Und deswegen habe ich einfach fast alles laufend bezwungen und halt wirklich, wenn ich mich komplett kaputt gefühlt habe oder einfach mal einen Tag gebraucht habe, wo ich weniger laufe, dann habe ich das ersetzt durch Schwimmen oder halt Indoor Cycling. Aber das war wirklich nur gewesen, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe und ich einfach dieses Pounding auf dem Asphalt nicht wollte.
Ja. Interessanter Ansatz. Also wir haben hier schon solche Ansätze in allen Formen und Variationen beleuchtet. Und wie du auch vorher gesagt hast beim Laufen, es gibt viele Wege, die zum Ziel führen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Wir haben von Leuten gehört, die sehr viel alternativ trainieren. Ja. Auch Laura Hottentrott, ja eine, glaube ich, der Vertreterin, die auch mit sehr viel anderweitigen, Ausdauerschwerpunkten auch mal auf Langlauf schieben, Winter, auf dem Rad etc. ja offensichtlich sehr gut fährt. Und genauso kenne ich die Ansätze, wenn ich jetzt an Renato Canova denke bei mir oder wie er da mit den Kenianern trainiert, da ist jetzt auch von der Fahrradfahren und Schwimmen jetzt eher selten die Rede, sondern natürlich, wenn du laufen kannst, dann lauf.
Ja, aber die sind ja, auch so gut im Schwimmbad wie du, daran
das kann auch natürlich der Fall sein, dass um Gottes Willen, bevor wir hier Leute haben, die ertrinken, lieber an Land bleiben, Leute. Aber wie du schon sagst, ich glaube, gibt da ganz viele verschiedene Ansätze und auch viele verschiedene Ansätze, die zu Recht auch zu Erfolg natürlich führen. Du hast vorher gesagt, letzte Saison jetzt gewesen, so für dich als College-Athlet. Jetzt hast du quasi wahrscheinlich so eine Sommersaison, die du so ein bisschen überbrücken kannst und deswegen ja auch gerade in Deutschland bist. Nimm uns mal mit, ich ziele auf zwei Dinge ab. Punkt 1, Ralf ist da besser beruflich drin in der Thematik als ich. Wie sieht's aus mit Weltmeisterschaften? Ich blick das nicht mehr. Ich schaue mir auch die Nominierungsrichtlinie nicht mehr an, aber es wird auch von außen nicht mehr leichter zu verstehen, wer wann wie qualifiziert ist. Ich kenne nur diese geisteskranken Normen, die ja irgendwie bei 13,7 oder so sind, aber da gibt es ja jetzt irgendwie mit Punkten und Weltrangliste und keine Ahnung, was weiß ich, da bei dem Meeting gibt es so viele Punkte und wie sieht da der weitere Sommerfahrplan aus? Und darüber hinaus natürlich ganz entspannende Frage, so kennt man das aus dem College. Wie geht's denn weiter? Ich kenne das bei den Amerikanern, also nach dem College kommt direkt der große Profivertrag. Und da sind ja auch die Oregon Ducks meistens ganz gut mit Nike connected. So, also genau, vielleicht erstmal, wie sieht dein Sommer aus und Bleibst du in den USA danach? Kommst du zurück nach Deutschland? Wo geht die Reise hin?
Ja, nee, gute Frage. Also, ich hatte ja meine letzte offizielle Saison als da quasi im Herbst. Okay. Cross Country. Das heißt, ich bin dann quasi ab Januar frei gewesen, zu machen, was ich will. Ich dachte mir, okay, Folgendes. Ich bin jetzt noch, habe noch mein Apartment in Oregon. Das wird auch noch bis Juli gehen. Wenn ich weiterhin dort trainieren will, dann kann ich das eher schlecht in einer anderen Marke machen, weil es ist quasi so, die Oregon ist so ein bisschen die Ausnahme, okay, der gesamte Campus ist quasi von Nike gesponsert. Es ist quasi ein Swoosh auf jedem, ja, Stein drauf, den du sehen kannst. Das würde nicht so gut gehen, wenn ich dann da reinlaufe und sage, hier Leute, guck mal, Marke X. Und ich muss sagen, also ich kann nur gute, also es ist, kann nur persönlich, kann ich eine gute Sache über das Programm sagen. Die haben mir auch danach noch sehr viel weitergeholfen. Ich hatte halt noch Zugriff auf zum Teil Physio, Massage, konnte auch Nutrition was bekommen, Coaching, Trainingspartner, das war alles noch relativ gut gewesen. Und da dachte ich, okay, ich hatte letztes Jahr im College von den Zeiten her nicht genau das gemacht, was ich wollte. Also ich habe es nicht unter 28 Minuten geschafft auf 10. Die 5 waren auch Outdoor nix gewesen damals. Also da war ich einfach platt gewesen von der Indoor-Saison. Da lief dann nicht mehr so viel. Und dann dachte ich, okay, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich eine Weile unattached laufe, das heißt ohne Sponsor, und dann quasi durch meine Wettkämpfe auf mich aufmerksam mache und dann quasi einen besseren Vertrag unterschreiben kann. Weil es gab Interessenten und ich habe auch schon seit Anfang des Jahres einen Manager. Das heißt, ich war auch in diesem Kontakt gewesen. Der Prozess, ich kann so viel dazu sagen, lief anders, als ich wollte. An einigen Ecken war zum Teil enttäuschend, frustrierend. Aber wie gesagt, es läuft nicht immer so alles, wie du willst im Leben. Manchmal passieren Dinge, auf die du keinen Einfluss hast oder die du einfach nicht umkehren kannst. Und wie gesagt, es war so ein bisschen auch nach dem Motto, okay, ich I'll bet on myself, ein bisschen was riskieren. Und ich dachte dann, okay, dann wird es eventuell ein Sponsor werden, der nicht mit der Uni was zu tun hat. Und dann kann ich diesen Vertrag halt unterschreiben, wenn ich nach Deutschland zurückgehe. Das hat dann dementsprechend nicht geklappt. Ich bin aber jetzt relativ zuversichtlich, dass es die nächsten, also wenn es ganz gut klappt, sagen wir es mal so, dann könnte ich jetzt schon in Berlin in einem neuen Trikot laufen. Ich arbeite gerade dran, aber wie gesagt, es gab da etliche Sachen, die es leider, da könnte ich einen ganzen Roman drüber schreiben, Leute, die es leider verlangsamt haben, die nicht so gelaufen sind, wie ich es haben sollte.
Erzähl ruhig, wir haben Zeit.
Also, ich weiß nicht, ob Aaron über die Details genau sprechen kann, aber interessant wäre, in dem Kontext lag es eher am Management oder eher an den Vertretern der Marken, dass gewisse Dinge vielleicht nicht zustande gekommen sind.
Also mein Manager hat da wenig Schuld, also er hat echt einen guten Job gemacht, hat mich gut vertreten, ist sehr geduldig geblieben mit mir, obwohl ich, wie gesagt, gesagt habe, hey, ich kann Vertrag X nicht unterschreiben, solange ich noch in der Uni bin. Es ist auch blöd, ich will keine Zeit schinden, aber ich bin halt in einer besonderen Situation gerade. An dem lag es nicht, es lag einfach, wie gesagt, ich will jetzt niemandem eine Schuld zuschieben, es hat einfach an einigen Ecken nicht gepasst und ich denke, dass ich zum Teil auch ein bisschen aktiver hätte sein können und vielleicht ein bisschen zu passiv war an einigen Stellen. Aber wie gesagt, man lernt auch draus und die Zeiten, die ich dieses Jahr gelaufen bin, die sind ja auch nicht ganz ohne. Ich bin mit denen auch relativ zufrieden. Ging das erste Mal unter 28 Minuten auf 10 Kilometer, ging zweimal unter 13,20. Der Halbmarathon, du warst ja vor Ort gewesen, das war jetzt nicht die besten Bedingungen gewesen. Wir waren beide dort und da ging es ja auch unter 62 Minuten. Ich denke, das ist ohne Höhentrainingslager ganz, ganz gut gewesen. Das ist auf jeden Fall was ich in Zukunft hinzufügen will. Und ich arbeite gerade mit Hochdruck daran. Das ist quasi jetzt die Nummer 1 Priorität, dass ich quasi einen Vertrag zustande kommt. Und habe auch heute schon deswegen wieder ein bisschen E-Mail-Verkehr gehabt. Aber genau, im Bestfall trete ich am Samstag schon ein neues Trikot an. Wenn nicht, dann wird es im Rennen danach werden. Das habe ich jetzt schon einige Male gesagt, aber wie gesagt, leider lief ein paar Dinge anders. Aber ich werde jetzt nach der Runners Night meine Saisonpause machen und dann wird es halt im nächsten Rennen der Fall sein. Aber genau, das ist so ein bisschen dazu. War eine relativ komplizierte Phase, würde ich sagen.
Fokus, das ist vielleicht noch interessant, langfristig Deutschland-Base oder USA-Base?
Ja, genau. Also ich denke, dass ich wirklich Höhentrainingslager brauche. Ich denke, es würde bei mir gut wirken. Ich war jetzt einmal in Flagstaff gewesen für ein paar Tage. Es hat mir ganz gut gefallen dort. Und ich hatte jetzt auch vor ein paar Tagen einen Anruf gehabt mit einem Trainer, der in Flagstaff based ist. Den werden auch einige kennen wahrscheinlich. Und der wäre bereit, mich zu coachen. Der hat eine kleine Gruppe dort. Und ich denke, dass ich jetzt erstmal die nächsten paar Wochen, Monate in Deutschland bleiben werde. Stehen jetzt auch noch ein paar andere Wettkämpfe an nach meiner Pause. Ich glaube, deutsche Straßenmeisterschaften stehen an und dann tatsächlich auch die Halbmarathon-WM am 1. Oktober. Und ich denke, dafür will ich noch im Land bleiben und dann überlege ich mir halt, wieder Cross-EM zu laufen. Das wäre ein ganz cooles Highlight für den Winter. Und dafür würde ich mich gerne in den USA vorbereiten, in Flagstaff und dann auch längerfristig dort bleiben. Das heißt, ich dann wirklich diesen Höhenboost bekomme, den ich bislang noch nicht hatte. Und ich denke, dass ich auch längerfristig, also was heißt längerfristig? Ich denke, dass ich nächstes Jahr nochmal das mit der Bahn versuche. Der Plan für dieses Jahr war gewesen, sich für die WM zu qualifizieren auf 5. Es sah lange auch gut aus und hat aber jeder angefangen, irgendwelche absurden Zeiten zu laufen. Also Respekt davor wirklich. Also was da zum Teil geliefert wurde, ist heftig. Jetzt auch in meinem letzten Rennen in Houston war nicht super zufrieden gewesen, bin da leider nicht die Zeit gelaufen, die ich wollte. Bin da 13:27 gelaufen auf 5 und da waren auch einige Leute drin, die hatten so einen geilen Tag gehabt. Also voll verdient, sich damit zu qualifizieren. Aber leider hat das natürlich für mich bedeutet, im Umkehrschluss, dass dann ich aus den Rankings rausgeschubst wurde und ich habe einfach gemerkt, okay, um das nochmal anzugehen, um nochmal versuchen, eine Zeit zu laufen, die mich halt in die Richtung bringt, ist mein Körper einfach zu müde. Also ich habe zu viele Rennen gemacht, ich habe zu viele Tage ohne Pause hingelegt, also ich habe dieses Jahr echt für mich Kilometer geschuftet wie noch nie zuvor und ich brauche einfach die Pause, auch vor allem mental, um mich auch quasi so auf diesen Knopf zu drücken und zu sagen, okay, es fängt wieder von vorne an. Und ja, dann bin ich motiviert, das nochmal nächstes Jahr zu versuchen mit den 5000 Metern. Es wird noch schwieriger werden. Also die Norm für Olympia ist jetzt 13:05. Du hast ja schon gesagt, irgendwie verrückte Norm. Aber ich denke, man kann sich, es ist sehr kompliziert, aber man kann sich über dieses Ranking ebenfalls qualifizieren, wenn man drei Zeiten hat, die um die 13:15 bis 13:10 sind. Okay. Das heißt, ich denke, so ein bisschen mein Vorteil ist, dass ich sehr konstant bin. Also wenn ich einen schlechten Tag habe, ist es eine 2 plus oder eine 2. Ich habe leider jetzt dieses Jahr nicht ein Rennen gehabt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hat alles gestimmt. Das war absolut geil gewesen. Das hatte ich leider dieses Jahr nicht. Es war immer irgendwie so gewesen, ich dachte, okay, vielleicht hätte noch irgendwie was besser gekonnt. Aber es war keine 1 plus. Aber auch mein schlechtestes Rennen war jetzt nicht super mies gewesen. Also das waren wahrscheinlich die Deutschen gewesen, wo ich um eine 100stel Sekunde Vierter wurde leider. Oder halt Houston, wo ich immer noch 13:27 gelaufen bin. Ich denke, wenn ich mich konstant verbessern kann und auf diesem Niveau 13:15 bis 13:10 bleibe, habe ich realistische Chancen, mich für Olympia zu qualifizieren. Ich denke, das ist durchaus möglich, das so zu sagen. Und ich will es auf jeden Fall nochmal nächstes Jahr angehen. Ich denke, sobald ich eine Pause gemacht habe und mich neu orientiert habe, eine neue Trainingsgruppe habe, dass ich da Feuer und Flamme dafür sein werde und mal schauen, wie das läuft nächstes Jahr und ich kann mir dann vorstellen, dass es danach schon wirklich Richtung Straße geht, also ich will mehr und mehr Akzente setzen, was das angeht, ich denke, wenn man das Potenzial hat, auf der Straße zu laufen, sollte man das unbedingt nutzen, also wenn du 15 Meter Läufer bist, 8 Meter Läufer, dann wirst du dieses Potenzial in den meisten Fällen nicht haben. Aber wenn du wirklich Richtung längere Strecken tendierst, dann macht es leider, es ist das Schlechte in der Leichtathletik, wenn du kein Jakob Ingebrigtsen bist, macht es leider mehr Sinn, Richtung Straße zu gehen, weil du damit viel mehr Geld machen kannst und dich vor allem ja, viel besser vermarkten kannst. Hätte ich noch was sagen sollen?
Nee, alles gut. Nee, du warst ganz kurz, ganz kurz unterbrochen. Alles gut.
Alles super. Wir sind alle angekommen. Okay. Also, ja. Super.
Ja.
Also erstmal, was ich super finde, dass du nicht mit Finger auf anderen zeigst, sondern dass du immer bei dir bist und sagst, das mit dem Vertrag, da habe ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle gezögert und ich habe diese Saison das und das gemacht. Finde ich erstmal großartig, weil das ist jetzt nicht unbedingt nur verbreitet in der deutschen Sportszene, dass man bei sich bleibt und erstmal eine eigene Verantwortlichkeit sieht und sucht. Finde ich großartig. Wir haben es ja schon gesagt mit den Bestzeiten, du bist ja jetzt in Bereichen, wo man sagt, wow, das sind ja eigentlich alles Weltklasse-Leistungen. Aber was du halt auch gesagt hast, die Orientierung wird dann irgendwann nicht mehr so klar, wenn du auf so einer Range halt Bestleistungen erzielst, ja. Wohin geht die Reise? Ja, das hast du jetzt ja sehr klar fokussiert, dass Olympische Spiele da nächstes Jahr einfach nochmal so ein Ding sind. Aber ich weiß gar nicht, ob das so schlecht ist. Ich weiß, Philipp, du trauerst auch der Bahn, also diesem richtig schnell Laufen immer so ein bisschen hinterher.
War schon auch eine geile Zeit,
weil,
ja.
Der Ereigniswert von den Straßenveranstaltungen ist ja dann doch oft ein bisschen höher, ja. Weil man vielleicht doch ein bisschen mehr Fokus hat als bei einer Stadionleichtathletik, wo eben der Laufbereich einer von mehreren Bereichen ist. Ne?
Stimmt, ja.
Gut, ihr habt über 5000 Meter dieses Jahr ein crazy Rennen abgeliefert und ein ziemlich verrücktes Rennen und sicher auch irgendwie eine geile Show, aber das ist natürlich jetzt nicht nur für jeden zu einer Fairy Tale geworden, logischerweise, ja, weil es natürlich durch die sehr ungewöhnliche Gestaltung von Mohamed Abdellahi da sehr anders war, das Rennen. Ja, du hast die ganze Zeit dann da Tempo gemacht für das Hauptfeld, sage ich mal, ja, und dann war es halt irgendwie auch wild hinten raus, um es mal vorsichtig zu sagen. Ne?
Ja, ich kann dazu noch mal was sagen. Also es sah von außen relativ unbeholfen aus, aber es gab halt auch da einen Plan. Ich hatte vorher mit Mohamed gesprochen und meinte, okay, hey, wir brauchen beide eine gute Zeit. Also wir müssen nicht Bestzeit laufen, aber wir brauchen halt eine gute Zeit, damit wir mit den Punkten, die man halt bekommt von ersten, zweiten, dritten, vierten Platz von deutschen Meisterschaften, damit wir damit unser Ranking pushen können. Weil realistisch gesehen hätte ich halt mit einem dritten, zweiten, ersten Platz und einer soliden Zeit mich wirklich noch qualifizieren können für die WM. Das war vollkommen realistisch gewesen, denke ich. Und das haben auch, wie gesagt, Mohamed und ich in dem Zusammenhang versucht. Leider waren es dann 31 Grad gewesen in Kassel, kann man manchmal nicht beeinflussen. Und ich hatte halt zu ihm gesagt, hey, lass mal das in das Tempo anlaufen. Ich habe nach 400 Metern gemerkt, das kriege ich nicht hin. Es ist einfach viel zu warm. Und wenn ich jetzt mit ihm angehe, schieße ich mich ab. Dann habe ich nichts mehr übrig, die letzten paar Runden. Und dann dachte ich, okay, eventuell kann ich einen Ticken langsamer anlaufen und dann die letzten Kilometer doch nochmal, oder die letzten 2 Kilometer nochmal ein bisschen schneller machen. Und die Sache ist halt gewesen, dass die anderen, die hinter mir waren, zu dem Zeitpunkt diesen Druck nicht hatten. Die haben dieses Rennen nicht so sehr gebraucht. Die haben einfach nicht eine schnelle Zeit gebraucht aus dem Rennen, die ich benötigt hatte. Und deswegen dachten sie, okay, ich gehe mit allem mit. Wenn es schneller wird, dann hängen wir uns halt hinten rein. Wenn es langsam wird, dann traben wir ein paar Runden. Das konnte ich mir halt nicht erlauben. Und ja, leider war es dann doch zu warm gewesen. Und es war hart gewesen. Ich habe mich echt ein paar Tage lang nicht gut gefühlt danach. Hat mich ziemlich mitgenommen, dieses Rennen. War echt nach ein paar Kilometern am Rennen auch ziemlich blau gewesen. Es hat dann so ein bisschen geflackert mit 3 Runden to go. Und es war halt am Ende unglücklich. Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Spurter. Ich denke, dass ich einen ganz guten letzten Kilometer raushauen kann, immer. Leider gab es dann eine quasi Rhythmuswechsel, Rhythmusstörung und es wurde wieder verlangsamt. Und ich habe da einfach ein paar Sekunden verloren, wo ich gerade wieder im Rhythmus war, um den letzten Kilometer schneller zu laufen. Und dadurch waren wir halt die letzten 400 mehr oder weniger alle zusammen gewesen. Da dachte ich, okay, das wird schwierig, weil ich kann zwar spurten, aber je nachdem, wie die anderen sich fühlen, also Max hat ja auch eine sehr gute Unterdistanzzeit auf den 1500 Metern, wird es für mich eng werden, weil ich mich davor schon so ein bisschen, ja, nicht großartig gefühlt hatte auf den letzten beiden Runden und dann halt nochmal die letzten 400 Meter komplett ins Laktat zu laufen. Also ich bin da wirklich, die letzten 100 Metern hat sich sogar angefühlt, als würde meine Seele meinen Körper verlassen. Also das war wirklich ein Gefühl, das hatte ich lange nicht mehr gehabt. Ich konnte mich auch kaum auslaufen danach, das war echt heftig. Ja, aber so viel dazu, genau. Also es war ein bisschen unglücklich. Ich denke, ich hätte mir, also der dritte Platz war sehr realistisch gewesen, mindestens der dritte Platz. und es am Ende dann so knapp ist, ist auf 5000 Meter sehr unglücklich, aber ich denke, das ja, ist der Beweis, dass für nächstes Jahr absolut alles möglich ist.
Also, dass Florian Brem da am Ende noch dabei ist auf der letzten Gerade und seine Seele sicher auch aus dem Körper gelaufen hat, ja, ganz sicher. Ja, weil der hatte, glaube ich, 16 Mal vorher schon abreißen lassen müssen oder innerlich abreißen lassen müssen. Hatte ja auch was. Ja. Ne? Das sage ich ja, was ja auf der einen Seite ist, dass bei ihm Fairy Tale. Das wird wahrscheinlich auch nicht zur Qualifikation reichen, weil er einfach sonst zu wenig Basics-Punkte hat. Aber das ist dann halt für denjenigen, der Vierter wird und eben nicht mehr die Punkte ausreichend einsammelt, genau das umgekehrte Ding. Ne? Also dazwischen schwankte das ja. Auf der anderen Seite, klar, war das natürlich zu warm. Aber das ist natürlich ein Meisterschaftsrennen, wie die Zuschauer das natürlich unglaublich begeistert hat. Ne? Ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch mitbekommen hast, aber das Stadion hat natürlich getobt. Ne?
Ja, das wurde mir ganz häufig danach gesagt. Ich habe auch darum gar nicht gedacht. Also es war so wirklich nicht in meinem Kopf gewesen. Ich dachte nur so, also es war quasi so für mich, als wäre ich das alleine gelaufen mit den anderen Typen auf der Bahn. Und im Endeffekt dachte ich mir, okay, wow, das Stadion war eigentlich voll gewesen. Das hat auch jeder gesehen jetzt. Jeder hat gesehen, was passiert ist. Und ich dachte mir echt, wow, okay, das muss spannend ausgesehen haben im Livestream oder auch im Stadion vor Ort.
Das war richtig geil. Ja. Es tut mir leid, ja, dass du durch die Anstrengung nicht so wahrnehmen konntest. Ja.
Nee, es freut mich, weil Laufen wird ja immer so als langweilig abgestempelt. Und ich denke auch, es ist manchmal nicht das, es ist schwierig, sich da in Szene zu setzen. Ich denke, ein paar Leute machen das ganz gut. Aber wenn man den Leuten eine Show liefern kann, das war auch alles vor allem wirklich sehr, ich sag mal, authentisch. Wir haben uns ja wirklich alle, wir haben ja nicht irgendwie uns einen Spaß draus gemacht. Dann umso besser. Dann freut mich, dass die Leute was zu sehen hatten und alles irgendwie, was den Sport in Deutschland vorantreibt. Also wenn ich danach irgendwie 3 Tage lang nicht hätte laufen können oder sowas, dann wäre es das wert gewesen.
Ja. Nein, aber also genau solche Rennen sind natürlich irgendwie Werbung für den Sport letztlich und zeigen ja, genau wie du sagst, dass Laufen durchaus spannend ist. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe nur ein Replay gesehen, ich habe nicht das Original oder das Live-Bild gesehen. Ich weiß nicht, wie viel man davon tatsächlich live im Stream dann gesehen hat.
Das war nicht im Stream, darf ich das nochmal kurz sagen? Das war im ersten deutschen Fernsehen. Ich durfte das ja kommentieren mit Willi Haag zusammen.
Wie viel hat man gesehen?
Das haben kurz gut 3 Millionen Leute gesehen. Ich glaube, wir sind eingestiegen bei... Also wir sind erstmal im Start rein, sind dann zwischendurch nochmal zu einer Technik und ansonsten haben wir das Rennen gezeigt. Das
ist geil, ja.
Also man hat relativ viel davon, die ganze Schlussphase, das war alles dabei, weil ich meine, wir wussten ja, dass es halt in irgendeiner Form ein spannendes Rennen werden würde, weil dafür ja zu viele gute Leute in diesem Rennen drin waren. Also ja nicht nur Mohamed und du, sondern du hast eben schon gesagt, dass da ja Sam Parsons noch dabei war, ja,
Max Torbett
dabei war, ja, so, und es war ja klar, das, im Prinzip ist einer zu viel, ne? Also war da schon einer zu viel. Und Florian, ganz ehrlich, hatten wir nicht auf dem Schirm, ja? Der war dann halt eben auch noch als Außenseiter dabei, ja? Und dann hast du so ein Rennen, das auf der Zielgeraden mit einem unfassbaren Spurt von euch allen entschieden wird. Also ich meine, wer da nicht ein Gefühl für Sport hat, das geht gar nicht um Leichtathletik oder um Laufen, sondern für Sport, dem kann ich auch nicht mehr helfen, aber das ist auch nicht der Punkt, weil das war halt eine Phase, wo wir 3 Millionen Leute hatten und da muss man nicht viel erklären. Das erklärt sich von selber. Ja, und das ist der Vorteil an Leichtathletik. Ja, das erklärt sich von selber. Wer als Erster an der Linie ist, gewinnt. Fertig.
Ja.
Es sei denn, es ist dein Fuß, dann zählt es ja nicht, weil ich glaube, mein Fuß war zuerst über der Linie gewesen und nicht mein Torso. Und das war dann
das
entscheidend.
Das ist leider aber, nicht günstig.
Leider ist bei den Läufern oft genug eigentlich nicht unbedingt entscheidend, ob jetzt die Schulter oder was auch immer. Aber ja, auch diese Szenen gibt es.
Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich dachte, ich torkel wirklich ins Ziel und ich dachte, wenn ich mich jetzt lehne oder diesen Sprung mache, erstens, dabei kannst du dich echt richtig verletzen. Das haben nämlich schon einige Leute gemacht, ich habe es auch live gesehen, da kannst du dir echt böse Verletzungen von holen. Und zweitens dachte ich, okay, wenn ich zu früh springe, dann haut's mich vor der Linie hin und ich liege dann 1 Meter vor der Linie da. Und ich dachte, okay, das kann man nicht darauf ankommen, dass ich jetzt springen muss, um das zu entscheiden. Dann dachte ich einfach, okay, es wird schon irgendwie gehen, wenn ich irgendwie so mich am Ende noch ins Ziel hiefe oder so. Hauptsache, ich fliege vorher nicht hin und es da halt an einer Hundertstel liegt. Ich glaube, ja, ich sag's mal so, das wird wahrscheinlich das meiste Pech sein, das ich im Leben haben werde. Und ich werde jetzt damit leben müssen, aber so ist es halt manchmal.
Also wir verlinken einfach das Ding nochmal in den Shownotes, dann kannst du dir das dann nochmal anschauen.
Gibt's das als Replay?
Oder auch nicht, gibt's
das
als, ja, aber ihr zu Hause solltet es euch nochmal anschauen, weil das war's wert.
Ich suche das nochmal raus, vielleicht haben wir da den Clip nochmal und können das in den Shownotes verlinken. Wir werden natürlich auch Aarons Instagram-Profil in den Shownotes verlinken, also folgt ihm da gerne. Du bietest da ja coole Einblicke in deine Laufreise, sag ich jetzt mal, und auch aus den USA hast du da ja immer viel gepostet, also wen das interessiert, auf jeden Fall da vorbeischauen und Aaron abonnieren. Jetzt vorausschauend zum Wochenende, wir werden es ja sehen, also ich von der von außen.
In welchem Trikot läufst du nochmal am Samstag?
Der Journalist ist gewieft, hier versucht aber ein paar Sachen zu entlocken.
Ja, das ist
Ich wünsche, ich würde es selber wissen.
Alles gut, aber auch da schauen wir gespannt hin. Das ist cool.
Was ist der Plan fürs Wochenende? Ich weiß das ja. Ich meine, ich nehme an, du wirst gewinnen wollen. Wie sind die Aussichten? Ich habe keine Ahnung, wer gemeldet ist, um ehrlich zu sein. Ich habe gehört, doch, Simon Boch aus Regensburg, habe ich gehört, ist wohl gemeldet. Der hat letztes Jahr hat er, glaube ich, gewonnen.
Ja, hat gewonnen, genau. Er war vor mir gewesen. Also eins nochmal vorab, genau, also ich will auch jetzt, sobald ich einen Vertrag gesigned habe, wenn es endlich mal der Fall ist, will ich auch, denke ich, die Leute mehr mitnehmen auf meine Reise. Ich denke, es gibt so viel zu sagen und zu bereden und zu berichten, vor allem, wenn man dieses Doppelleben in den USA und in Deutschland führt. Da will ich auf jeden Fall mehr auf Instagram machen, da ein bisschen mehr erzählen. Und ich hatte mir auch überlegt, ein bisschen was mit Videos zu machen, muss ich mir überlegen, weil da braucht man auch so ein bisschen selber Know-how, aber genau, nur so am Rande. Wegen dem Rennen. Ja, ich weiß, dass der Johannes Motschmann gemeldet ist. Ich bin gerade bei seinem Bruder in der
nicht
Hütte.
Nicht zu vergessen, das wollte ich sagen, ich muss natürlich
von
hier für.
Weiß ich mit Sicherheit, dass er.
Für sein Team Werbung machen, also für unser Team. Der Marathon-Team Berlin wird natürlich vertreten sein. Hätte mich jetzt gewundert, wenn Johannes nicht da ist. Ja. Ich gehe mal davon aus, die werden da in kompletter Mannschaftsstärke auflaufen. Alina ja leider, glaube ich, nicht. Die ist verletzt. Mein letzter Stand zumindest. Aber ich denke mal, die Schönis werden sicherlich auch dabei sein aus Frauensicht. Bei den Männern, okay, Johannes, du, Simon, wen haben wir noch?
Ja, ich weiß nicht. Simon hat irgendwie gepostet, dass Race Week ist, aber dann hatte ich Lukas, also Johannes Bruder, gefragt. Der meinte, er läuft nicht, aber ich keine Ahnung, ich bin jetzt auch verwirrt. Ich weiß nicht, ob er am Start ist. Ich habe jetzt keine Bestätigung. Ich weiß tatsächlich im Moment nur von Johannes, aber mich würde es nicht überraschen, wenn Simon am Start ist. Ich meine, er hat letztes Jahr gewonnen. Es wird wahrscheinlich nochmal gut in eine Vorbereitung für den Marathon reinpassen, keine Ahnung. Wegen dem Rennen, also ich habe auf dem Papier die schnellste Bestzeit. Ich bin der Einzige, der unter 28 geblieben ist. Ist allerdings jetzt leider ein Straßenrennen. Und ich weiß nicht, ob ich noch in der Verfassung bin, in der ich halt früher war dieses Jahr. Weil es waren jetzt, wie gesagt, ich habe dieses Jahr noch keinen Tag off gehabt, so ein bisschen. Das heißt, ich war die ganze Zeit so unter Strom gewesen. Ich hoffe natürlich, dass es Richtung. Also ich bin eigentlich niemand, der irgendwie Ankündigungen macht oder sowas. Das mache ich nicht gerne. Weil, ja, da kann man sich manchmal so ins eigene Fleisch schneiden. Aber ich hoffe, dass es Richtung Streckenrekord geht. Der ist von 1999 und liegt bei 28,35 von Carsten Eich. Das sollte eigentlich unter normalen Umständen möglich sein, in die Richtung zu laufen und natürlich dann auch zu gewinnen. Aber wer weiß, letztes Jahr war es relativ warm gewesen, dieses Jahr soll es ein bisschen kühler werden. Ich hoffe aber, dass meine Beine mich noch ganz gut tragen können. Ich bin ja erst noch vor 2 Wochen in den 13-20ern gelaufen auf 5 bei 25 Grad. Ich hoffe einfach mal, dass es wieder in die, dass ich noch bei dieser Stärke bin, sage ich mal, und es auch zeigen kann. Und ja, 10 sind ein bisschen länger, habe ich jetzt eine Weile nicht mehr gemacht. Aber ich bin eigentlich noch in solider Verfassung.
Ja, cool. Das klingt doch super. Ich werde das.
Dann wünschen wir dir auf jeden Fall einen coolen Showdown. Ja, du bist vor Ort. Ich kann leider nicht, weil wir übertragen ja am Samstag nächstes Leichtathletik-Event. Ja, relativ prominent. Also nicht nur komplett im Stream, sondern dann eben auch zwischen 18 und 20 Uhr im ersten. Also da, wo normalerweise die Bundesliga läuft, aber die läuft noch nicht. Also. Ne? Leichtathletik aus Leverkusen.
Nice.
Da ist allerdings 1500 das längste, was angeboten wird. Ja, aber ein paar sehr, sehr spannende Geschichten noch in Richtung Weltrangliste, WM-Qualifikationen und so weiter. Vor allen Dingen für die Sprinter. Leider ja ein paar Verletzungen bei Männern und Frauen, aber die Option, halt in die Staffel noch reinzukommen. Ein paar gute technische Wettbewerbe. Also da lohnt sich mal einen Blick reinzuwerfen. Ne? Für euch leider schwierig, aber ihr könnt es dann nachher im Stream mal gucken.
Ja. Das klingt auch hervorragend. Ja, dann würde ich mal sagen, Aaron, wir wollen dich jetzt von deiner Regeneration auch nicht zu lange abhalten. Du kommst hier von der Abschlusseinheit und sollst ja hoffentlich heute noch ein bisschen entspannen können, die Beine hochlegen. Vielen Dank dir für deine Zeit für uns. Du bist auch schon wieder eine Stunde hier bei uns dabei. Hat uns riesig gefreut, dass du so spontan auch zugesagt hast. Du weißt es vielleicht noch nicht, die Leute, die,
ja, die uns... wie immer haben wir Wochen und Monate lang unsere Vorplanung in Excel-Tabellen verewigt. Wie immer haben wir das nicht gemacht.
Nein, also der Aaron war schon lange bei uns auf unserer, sage ich mal, internen Liste, aber wir sind oft sehr spontan mit unseren Einladungen. Deswegen habe ich gesehen, hey, Aaron ist gleich wieder in Deutschland. Gucken wir mal, ob wir da spontan was hinbekommen. Und du warst ja auch verrückt genug, da zuzusagen, was uns mega freut. In dem Falle sage ich jetzt schon mal viel Erfolg fürs Wochenende. Wir sehen uns aber sicherlich vor dem Rennen bestimmt auch noch in Berlin am Samstag. Folgt Aaron auf Instagram. Wird ein sehr spannender weiterer Weg sein, den er da sportlich auch vor sich hat. Er hat selber gesagt, 25 ist er. Also in dem Alter, da habe ich auch noch gedacht damals, da hast du noch gefühlt Äonen von Jahren vor dir. Da hast du noch ganz viel vor dir. Also das wird auf jeden Fall spannend sein zu verfolgen. Und Ralf, dir morgen. Morgen? Heute? Gute Rückreise. Oder wann kommst du aus Frankreich zurück?
Morgen zurück und dann morgen Abend noch Leverkusen. Ne, Probe, Vorbesprechung, Samstagübertragung.
Dann haben wir morgen alle Reisetage, außer Aaron, der entspannen kann. Wir nach Berlin, du morgen zurück nach Deutschland. Okay. Vielen Dank, Aaron, mega. Und euch zu Hause natürlich auch vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, für viele Nachrichten, egal. Kaffee in Silent Socken waren die letzten zwei Wochen echt crazy. Ich freue mich nach Berlin mal vielleicht zwei, drei Wochen ein bisschen ein, zwei Gänge runterzuschalten und mal gucken, was wir nächste Woche
erzählen. Wird nicht passieren, kann ich dir gleich schon sagen. Wird nicht passieren.
Schauen wir mal weiter. In diesem Sinne, mach's gut, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.